Fritz. Podcast.
Blue Moon. Live aus dem Fräulein Fritz, dem Fritz-Studio Kreuzberg.
Herzlich willkommen zum Film Blue Moon mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist Selin Güngör und ich bin ein bisschen aufgeregt, wie ich gerade schon gesagt habe. Es ist alles neu, es sieht wunderschön aus. Oh, dieses Fritz-Logo sieht so geil aus. Ich freue mich schon darauf, wenn hier die erste U-Bahn gleich vorbeifährt. Wir sind hier im Fräulein Fritz in Kreuzberg in der Falkensteinstraße, quasi an der Grenze von Kreuzberg und Friedrichshain, da wo sich die besten Bezirke treffen. Kann man so sagen. Richtig, ihr könnt vorbeikommen. Ihr könnt natürlich auch anrufen unter 0331 70 97 110 und wir quatschen eigentlich wie immer über die Filme der letzten Wochen, die ihr gesehen habt, zu denen ihr eine Meinung habt. Die Filmfritzin ist da und kann mal kurz sagen, welche Filme angelaufen sind in der letzten Zeit.
Es ist ganz schön viel angelaufen und ich muss meinen kleinen Spickzettel aufmachen, weil ich durch die Berlinale alles wieder vergessen habe. Ist es angelaufen im Februar? Zum Beispiel Gänsehaut mit Jack Black. Ist es angelaufen Chiller auf Duty, dieser Til Schweiger-Tatort, den zum Glück keiner sehen wollte im Kino. Deadpool, Dirty Grandpa, Sisters mit Tina Fey und Amy Poehler, Colonia Dignidad, Hail Caesar von den Coen-Brüdern, Midnight Special lief auch auf der Berlinale mit Kirsten Dunst. Dann kam ins Kino gestern erst Der geilste Tag mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Und mein Favorit oder meine beiden Favoriten in diesem Monat fast schon, Mustang, der französisch-türkische Auslands-Oscar-Kandidat und Spotlight. Und noch ganz viele andere, aber ich wollte euch jetzt nicht langweilen und alles aufzählen.
Und du hast Deadpool vergessen.
Habe ich den echt vergessen? Ich dachte, den hätte ich ganz am Anfang gesagt. Nee, habe ich Zoolander 2 gesagt, ne? Es tut mir leid. Deadpool lief natürlich auch an. Aber der lief auch nicht so gut.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Der ist ja auch kaum erwähnenswert. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesem Blue Moon. Wie immer gilt auch, wer hier anruft, darf einmal in die große Filmkiste greifen, beziehungsweise Anna Wollner macht das für euch und ihr bekommt dann ein Überraschungspaket zugesandt. Was haben wir denn diesmal in der großen Filmkiste, Anna?
Du erwischst mich immer auf dem falschen Fuß. Das ist unglaublich. Jetzt ist es, weil hier alles so neu ist, habe ich nicht die Computer und die ganzen Assistenten, die mir sonst immer zur Verfügung stehen.
Die Sklaven,
die mir mit Palmen zuwedeln und Weintrauben in den Mund werfen. Ich muss hier heute alles selber machen, aber ich habe die Liste gefunden. Ich habe zum Beispiel eine Blu-ray von Königin der Wüste, Queen of the Desert. Das war dieser furchtbare Werner Herzog-Film mit Nicole Kidman und Robert Pattinson und James Franco. Die beste Szene in dem Film, wie Nicole Kidman mit einem Kamel badet.
Jetzt mach doch den Preis nicht schlecht.
Entschuldigung, ich habe viel bessere Preise, zum Beispiel Blu-rays zu Alles steht Kopf, Inside Out, dieser wunderbare Pixar-Animationsfilm. Ich glaube, die behalte ich selber.
Ich habe sie schon zu Hause. Ja?
Bierpongs, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, zum Film Dirty Grandpa. Dazu auch noch Freikarten, damit ihr auch im Film seht, warum ihr die Bierpong hinterher braucht. Mhm. Oder auch vorher einfach versuchen, den Film schön zu trinken. Das geht auch. Ich habe ein bisschen was zu Zoolander 2, nämlich Male Model Kids. Also Anleitungen, um männliches Model zu werden. Das ist so ein Kulturbeutel. Da ist alles drin, was man braucht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Würde mir eh nicht stehen. Freikarten zu Midnight Special habe ich noch. Ganz viel von Daddy's Home, dieser Stiefvater-Geschichte mit Mark Wahlberg und Will Ferrell. Ich habe noch Rucksäcke, T-Shirts und lauter so ein Kram von Filmen, die im Januar rausgekommen sind. Und ich glaube, das war's. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Der Schrank platzt quasi aus allen Nähten.
Und alles muss raus.
Alles ist so ein bisschen weg. Alles muss raus. Also ruft an und sucht euch irgendwas aus. Bis auf die Alles steht Kopf-DVD, die behalte ich, glaube ich, selbst.
0331 70 97 110. Wir senden live aus dem Fräulein Fritz in Kreuzberg. Das ist über Musik und Frieden direkt neben der Baumhausbar. Ihr könnt gerne vorbeikommen oder natürlich anrufen. Und weil das ein Filmblumen ist, auch wenn wir hier gerade irgendwie anders senden, von woanders senden, es hat natürlich aber damit gar nichts zu tun, dass wir trotzdem jetzt hier Spider-Man und ich von Fettes Brot spielen. Das ist ja hier immer die Eröffnungsmelodie dieses Filmblumens.
Fanfare.
0331 70 97 110. Fettes Brot, Spider-Man und ich die Eröffnungsfanfare für diesen Film Blue Moon, auch wenn wir heute aus dem Fräulein Fritz in Kreuzberg senden. Kommt ruhig vorbei, Falkensteinstraße über Musik und Frieden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch telefonisch an dieser Talksendung teilnehmen unter 0331 70 97 110. Die Filmfritzin ist natürlich am Start mit der Julianne Moore-Grippe.
Ich weiß gar nicht, warum du so lachst. Das ist eine staatlich anerkannte Erkrankung. Habe mich bei Julianne Moore angesteckt.
Das ist so eine tolle Geschichte. Vor allen Dingen bist du ja nicht die Einzige, sondern sämtliche Journalisten, die bei der Berlinale waren. Und
die sind alle krank.
Die sind alle krank.
Das ist wirklich unglaublich. Ich war gestern, also nach einer Berlinale ist man eigentlich immer krank. Und es fing auch bei mir fing es eigentlich schon während der Berlinale an, am letzten Samstag. Und ich hatte, jetzt muss ich mal zurückrechnen. Also es passt aber von der Inkubationszeit extrem wirklich genau. Ich habe Dienstag Julianne Moore interviewt und musste 1,5 Stunden auf sie warten, weil der Arzt zu ihr kommen musste, weil die auch total krank war. Und irgendwie so 5 Tage später erwischt es mich und alle anderen hier in dem Interview. Also wir haben gestern in der Pressevorführung wirklich ein Lazarett aufgemacht. Weil wir alle total, ich habe die letzten 5 Tage nichts anderes gemacht als geschlafen gefühlt.
Was wieder mal beweist, wenn man krank ist, soll man nicht zur Arbeit gehen. Das gilt für Journalisten, das gilt für Julianne Moore und das gilt natürlich auch für alle anderen Menschen. Denn man steckt andere damit an. So, es soll ja aber nicht um Krankheiten gehen. Der Film Blue Moon, genau, wir reden über Filme, wie sich das gehört. Und weil wir ja hier aus Kreuzberg senden, haben wir schon den ersten Studiogast. Hallo Kirat.
Ja, hallo. Ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du es geschafft hast, vorbeizukommen.
Ja, klar.
War es einfach zu finden für alle, die gerade noch überlegen, auch vorbeizukommen?
Ach, ich bin ganz oft im Muff und in der Baumhausbar, von daher.
Im Muff? So nennen Muff, wir das
wie
jetzt.
Wie es wohl heißt unter Insidern.
Genau.
Muff ist das Musik und Frieden selbstverständlich. Ja, es ist schön, endlich mal auch ein Gesicht zu der Stimme zu sehen. Kirat, Stammanruferin, damals sogar noch bei dem alten Film Blue Moon mit Ronald Blum und Tom Erhardt. Ach, das waren noch Zeiten. Jetzt ist Kirat also hier. Kirat, ich weiß nicht, wie lange du bleiben kannst, aber ich dachte, wir machen jetzt hier einfach mal, wir lassen die Mikrofone jetzt an.
Okay.
Und holen mal den ersten in die Leitung. Und zwar nehmen wir Patrick aus Reinickendorf. Hallo.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Kirat, du darfst auch Hallo sagen.
Hallo.
Patrick, was hast du gesehen?
Ich durfte Deadpool sehen.
Du durftest, wow.
Du klingst aber auch ein bisschen krank.
Ja, weiß ich nicht. Bei mir war es nicht Julianne Moore, da war es wohl jemand anders.
Oh.
Gute Besserung von Grippe zu Grippe.
Danke. Nee, so schlimm ist es nicht. Also ich werde eigentlich nie krank. Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht man halt mal wohl mit.
Übrigens ist gerade der Erlenpollenflug sehr stark, falls dich interessiert.
Das ist schön, Ende Februar über Allergien zu reden.
Ja.
Was ist das hier nur für eine Sendung, die Krankheitssendung? Nein, lass uns über Deadpool sprechen.
Der Krankheitsblumen. Was für eine Krankheit hat Ryan Reynolds denn in Deadpool? Er hat auch eine, fangen wir damit mal an.
Genau. Richtig. Der, was hat Ryan Reynolds? Also seine Figur, Wade Wilson, den er da spielt, der Söldner ist, lernt eine Frau kennen, mit der hat er eine sehr schöne Zeit und dann, während die beiden zusammen sind, kriegt er leider die Diagnose, dass er Krebs hat und beschließt dann daraufhin, das loszuwerden, weil er halt dann jemanden kennenlernt, der ihm die Möglichkeit gibt, dazu Fähigkeiten zu erlangen, um diese Krankheit zu besiegen. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Nachteil halt, optisch sieht es nicht mehr so gut aus für ihn. Vorteil natürlich, Fähigkeiten technisch sehr, sehr gut für ihn. Verliert er natürlich dann dieses Krebsleiden, ist aber dann extremst sauer, weil es auch dann um sein Mädchen geht und sucht dann halt eigentlich denjenigen, der ihm das Ganze eingebrockt hat, um es ihm dann heimzuzahlen. Auf eine sehr tolle, amüsante und mega, also noch nie dagesehene Art und Weise.
Was mich ja interessiert, von euch allen tatsächlich, die Deadpool gesehen haben, ist Deadpool besser als Guardians of the Galaxy?
Ja, leider ja.
Ja, es ist
schwer zu sagen.
Es ist ein Grenzfall.
Also ich sag mal so, ich bin großer Guardians of the Galaxy Fan, definitiv. Und ich fand den Film auch echt schön und toll und war auch dann enttäuscht, wie dann natürlich Avengers 2 dazu dann abgekackt ist. Aber ich finde, was bei Deadpool so toll ist, weil er halt anders ist und Anspielungen macht auf Menschen im realen Leben, auf andere Figuren, selbst dass er ins andere Comic-Universum rüberspringt, das macht ihn so limitless, ne? So ohne Grenzen. Das finde ich halt einfach mega lustig.
Hast du alle Gags und Seitenhiebe mitgeschnitten, Patrick? Was meinst du?
Also ich denke, 90% habe ich bestimmt mitbekommen.
Ey, so weit würde ich bei mir nochmal nicht mal gehen. Ich habe den auch leider erst einmal gesehen. Ich will den unbedingt noch ein zweites Mal gucken.
Ja.
Weil ich glaube, man muss den einfach mehrmals gucken, um wirklich alles mitzuschneiden. Weil ich alleine diese Eröffnungssequenz so großartig fand. Also eigentlich noch den Vorspann. Da passiert noch nichts, außer dass wir ein paar Namen um die Ohren geworfen bekommen. Ja. Aber immer mit so Synonymen in dem, was sie, also Ryan Reynolds, der auch sich selber so wunderbar durch den Kakao zieht mit diesem Ding. Dass da irgendwie so ein People-Cover-Magazin als der Sexiest Man Alive war vor 4 oder 5 Jahren auf einmal auftaucht etc. Und das fand ich, diese Selbstironie, mit der die da rangegangen sind, auch den Arsch in der Hose zu haben, dass sie das durchziehen und was wie die auch gegen dafür kämpfen mussten. Ich glaube, es hat 11 Jahre gedauert von der ersten Deadpool-Idee jetzt bis zum fertigen Film. Und es ist ein R-rated Movie. Also der Film ist, ich glaube, in Deutschland ab 16 freigegeben und in Amerika halt ab 18 und ist ja trotzdem total durch die Decke gegangen und dass sie einfach sich das mal getraut haben, so ein Ding da rauszuhauen. Und bei Guardians of the Galaxy war das eher, glaube ich, so, der Film hatte halt den Vorteil, dass er mit diesem Überraschungsmoment gespielt hat, dass keiner damit gerechnet hat. Dass da irgendwie so ein Ding auf einmal kommt, was auch großartig unterhaltsam war. Und bei Deadpool, die haben ja auch einfach geschickt geteased in den letzten Monaten. Dass immer mal wieder irgendwie ein kurzer Teaser im Fernsehen lief oder im Internet auftauchte, in den Deadpool ja alles gemacht hat, nur sich selbst nicht ernst zu nehmen. Jetzt auch diese Oscar-Kampagne, die er gestartet hat für sich selbst, dass die Figur so ein Eigenleben entwickelt hat, auch außerhalb der Leinwand. Das finde ich halt auch irgendwie das Großartige daran, weil man eher fairerweise bei der Handlung sagen muss, die ist relativ flach im Film. Also eigentlich geht es um nichts, außer dass er sein Mädchen retten will und dann diese typische Coming-of-Age-Superhelden-Geschichte hat. Aber wie das erzählt wird, das fand ich halt so großartig.
Er spielt ja auch mit dem Unerwarteten, ne? Wenn man halt so denkt, oh, ist das billig, oh, das habe ich schon 1000 Mal gesehen. Passiert auf einmal irgendwas, wo du denkst, nein, so habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Das fand ich auch nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, weil das so viel
da gab. Das Beste ist doch einfach, er bereitet sich vor, hat dann seine Tasche gepackt mit allen möglichen Waffen, die er hat, packt es in das Auto und dann vergisst er diese behinderte Tasche. Ich meine, wo hast du das schon mal erlebt? Dass irgendjemand sagt, ey, wo ist deine Tasche? Er sagt, oh, fuck. Und dann ruft er den Typen an und er geht natürlich nicht ran. Und so toll, also toll.
Ja, das passiert mir ständig. Aber ich bin leider kein Marvel-Superheld.
Und ohne die Waffen.
Und ohne die Waffen. Mir passiert's mit banaleren Dingen des Alltags.
Kira, hast du Deadpool auch schon gesehen?
Ja, ich habe ihn auch gesehen und ich fand ihn auch sehr lustig. Also ich mochte diese Selbstironie auch total gerne und will ihn aber auf jeden Fall noch mal sehen.
Ja. Hast du ihn auf Englisch oder auf Deutsch gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch gesehen.
Anna, hast du ihn auf Englisch gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch gesehen, ohne Untertitel. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass ich ihn gerne nochmal auf Deutsch gucken würde, einfach vielleicht doch noch einen Ticken mehr zu verstehen oder wenigstens nochmal mit Untertiteln, dass ich, glaube ich, viel ist einfach durchgerutscht, weil es auch so viel war.
Aber gerade bei dem Film, glaube ich, ist es tatsächlich auch, da geht auch viel durch die Übersetzung verloren. Kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen und habe Trailer im Vorfeld auf Englisch gesehen und fand halt die Trailer witziger, die Szenen, die im Trailer vorkamen, witziger auf Englisch als dann tatsächlich im Film. Vielleicht, weil ich sie dann auch schon kannte.
Ja, das da natürlich tatsächlich bei so ein paar Überraschungsmomenten, die halt weg sind, wenn man den Trailer schon gesehen hat oder den Teaser, aber es sind trotzdem durch die Fülle der Gags, funktioniert es halt irgendwie trotzdem. Und ich freue mich auch ein Stück weit auf die Fortsetzung. Also ein großes Stück weit, wenn sie halt wirklich so weitermachen.
Patrick, bist du ganz zum Schluss sitzen geblieben?
Logisch.
Der Kinokenner aber weiß Bescheid.
Gab es ein oder zwei Szenen?
Es gab, tricky question, eigentlich zwei. Aber die ist zusammenhängend als eine zu sehen, weil er ja so typisch, wie er halt das macht, so mit dem Film halt an sich spielt als Medium. Hast du denn verstanden, was er denn da parodiert hat oder nachgespielt hat?
Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern.
Na, wo er doch diesen, ich weiß nicht, darf man das denn erzählen?
Wie lange ist er im Kino? 3 Wochen?
Ja, das ist schon eine Weile.
Ja, wir haben den Spoiler-Höhler nicht hier, ne?
Ja, aber es ist ja, im Endeffekt ist es ja kein Spoiler, aber er hat doch da mit dem, er hat doch so einen Bademantel an.
Genau.
Thor, oder?
Was?
Thor?
Thor. Thor?
Ach nee, Mist, das war, wo er den Hammer an...
Also das war Natalie Portman, die und Thor, das Thor hängt seinen Hammer an die Garderobe.
Ja, richtig.
Das war also
bei Darkness, Kingdom of Darkness oder wie das hieß, bei Thor, keine Ahnung.
Und was jetzt mit dem Bademantel?
Das ist doch eine Anlehnung an Ferris macht blau. Weil wenn er euch, wenn du anguckst die allerletzte Szene von Ferris macht blau und das, was dann bei Deadpool ist, ganz zum Schluss, ist exakt die gleiche Szene. Der Bademantel, so. Die Wände, die Bilder, selbst die Sprüche.
Jetzt muss ich morgen nochmal Ferris macht blau gucken.
Ja, oder gibt's geiler bei YouTube Film, Dann gibt's doch bei YouTube einfach einen.
Nein, ich guck den ganzen Film.
Okay, do it.
Wenn dann schon richtig.
Nix YouTube hier.
Also bitte. Ich miet mir morgen ein Kino und guck da Ferris macht blau.
Cool.
Könnt gerne vorbeikommen. Vielleicht gucke ich auch einfach über einen Beamer zu Hause. Aber
Patrick, du hast also nur Deadpool gesehen, ja?
Also ich sag mal so, ich habe jetzt noch die Ehre gehabt, dass ich das Hörbuch bekommen hatte zu The Revenant. Bin da auch jetzt bis zur Hälfte gekommen und habe dann mal geguckt, wie denn dann der Film mit Leo ist und bin dann relativ schnell raus wieder, weil das Buch hat mir besser gefallen als die Filmadaptierung.
Du bist aus dem Film raus?
Ich habe Freitickets gehabt, deswegen war es nicht so schlimm und ich habe schon die ganze Zeit versucht, bei Dirty Grandpa reinzugehen. Das habe ich immer noch nicht geschafft, weil dann die Krankheit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Ich glaube, jetzt hast du echt verschissen bei Anna.
Ich glaube, ja, ich muss gehen.
Das tut mir auch extremst leid, aber das Hörbuch ist so toll und es beschreibt es so authentisch und so schön und irgendwie ist dann der Film, ich meine, was macht der Indianerjunge plötzlich da? Der Indianerjunge kommt gar nicht vor in dem Buch.
Das ist eine Vision, ja, das ist diese esoterisch angehauchte Vision, die er hat, weil das ist ja das, was ihn am Leben hält.
Ah, yes.
Dieser Rachedurst. Der ihn durch die Schneeberge Wälder treibt.
Stundenlang.
Ja.
Ja, ist ein bisschen langwierig, das stimmt wohl, ja.
Mann.
Kirat, haben wir letztes Mal schon über The Revenant gesprochen?
Ja, der Film mit den vielen Längen.
Richtig, du warst auf meiner Seite.
Genau.
Ja.
Es ist auch hier Mobbing am Arbeitsplatz. Gemacht, ja?
Ich fand ihn ja auch ganz schlimm. Es hätte Schluss sein müssen, als sich der Bär mit ihm angelegt hat.
Ja.
Und danach hätte Schluss sein müssen und alles wäre gut gewesen.
Ja, ein schöner Kurzfilm.
Genau.
Ja, 10 Minuten.
Ja.
Gut, dass ich Taschentücher dabei habe. Ich brauch's nicht für meine Schnupfnase, ich brauch's, weil ich gleich weine.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, er hätte den Oscar für die Rolle verdient.
Ja. Definitiv, ja. Auch schon viel früher. Fisher Island, Inception, alles. Das war so
komm
gut.
Fürs Lebenswerk. Was soll der Geiz?
Er wird ihn kriegen, aber wird immer so ein bisschen der fahle Beigeschmack bleiben. Es ist halt so, weil er ihn kriegen muss und er war schon besser einfach. Also er hätte ihn eigentlich für Wolf of Wall Street schon kriegen müssen. Er hätte ihn eigentlich schon für, er hat nicht alles davor, aber es ist jetzt so ein bisschen, jetzt muss er ihn auch mal kriegen, weil alle, glaube ich, wenn er ihn nicht kriegt, dann wird der Saal geschlossen aufstehen und gehen am Sonntagnacht. Wäre auch ein schönes Bild. Aber ich verteidige trotzdem vehement diesen Film. Ich werde jetzt auch anfangen, ich werde das Buch lesen, ich habe es auch zu Hause und werde dann das nächste Mal erzählen, was mir besser gefallen hat, Buch oder Film. Aber also, dass du einfach gehst, das ist ja skandalös.
Tut mir leid. Ich glaube, Besserung.
Sollte es auch. Muss an dieser Stelle einfach mal tadeln. Man geht nicht früher aus Filmen raus.
Naja. Patrick. danke für deinen Anruf. Ich denke mal, wir werden noch einige Male heute über Deadpool sprechen. Anna schnürt dir was Schönes zusammen, paketmäßig.
Super.
Du weißt
super.
Bescheid.
Nee, da wird nichts Schönes reinkommen.
Das habe ich mir beinahe gerade gedacht, ey, ich habe das eigene Fleisch geschnitten. Scheiße.
Die Bierpong kommt da rein.
Da kommt die Bierpong rein. Mindestens. Da kommt die DVD von Queen of the Desert rein.
Oh no.
Das wird die Strafe.
Das war eigentlich der Song, ne? In der ganzen Geschichte hast du verkauft als ersten Preis, aber es ist eigentlich der Song.
So ein bisschen, ne?
Ja. Aber ey, stundenlang durch den Schnee oder stundenlang durch die Wüste macht ja dann auch keinen Unterschied.
Tiere, Badewannen, schöne Menschen entstellt, alles das Gleiche.
Patrick, vielen Dank für deinen Anruf. Eine gute Nacht und vielleicht beim nächsten Mal ja dann hier im Fräulein Fritz live.
Sehr gerne. Ich wäre gerne gekommen. Das ist leider ein bisschen schiefgelaufen mit meiner Krankheitsplanung. Sonst wäre ich sehr gerne jetzt auch da.
Ja, das plant seine mir auch Krankheiten. So. Das ist ja interessant.
Ja. Immer im Urlaub krank werden, leider.
Ah, ja, das kenne ich. Wenn man denn mal Zeit hat. Patrick, dank dir. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao. Ihr hört den Film Blue Moon hier mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Selin Güngör ist mein Name. Und wir haben auch einen Studiogast hier im Fräulein Fritz in unserem Fritz-Studio in Kreuzberg. Das ist Kira.
Ja, hallo.
Hi. Außer Deadpool, was hast du noch für Filme gesehen?
Ich habe Mustern gesehen, ich habe Spotlight gesehen, ich habe die Hateful Eight gesehen.
Oh, ja.
So, und noch diverse mehr.
Diverse mehr. Du hast die Berlinale komplett mitgenommen, oder?
Nein, komplett überhaupt gar nicht.
Gar nicht? Ich dachte, hätte ich jetzt so eingeschätzt als Berlinale-Gängerin.
Nein, liegt aber daran, dass ich gerade eine Jahreskarte für die York-Kinos habe und jetzt viele Filme, die auf der Berlinale liefen, da schon laufen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich mir dann eh alles angucken kann, was soll ich zur Berlinale gehen? Dann im nächsten Jahr wieder.
Okay. Es gibt übrigens neben den York-Kinos auch noch andere Kinos, UCI, Cinemax, Babylon, CineStar. Nicht, dass wir hier Schleichwerbung machen.
Indie-Kinos.
Die Indie-Kinos, ganz genau. Die Astor Film Lounge, wenn ihr mal ein Säckchen trinken wollt.
Zoopalast, wo wir schon dabei sind.
Wollen wir noch ein paar aufzählen, oder?
Ich finde, im Zoopalast kann man super schlafen.
Die haben diese geilen Sitze ganz hinten.
Mir passiert das da so oft. Wobei ich in der Astor Film Lounge ist noch ein bisschen bequemer, weil da gibt's ja immer so einen Hocker noch dazu. Und in der Astor Film Lounge, im Zoopalast ist es so ein bisschen, entweder bin ich zu blöd oder diese Stühle sind eine Fehlkonstruktion. Weil immer, wenn man sich nach hinten legt, geht automatisch vorne das Fußteil hoch und ich fühle mich immer wie in so einer Hängematte und hab jetzt mittlerweile irgendwie so einen Trick raus, wenn ich die Füße irgendwie so ein Stück weit verkeile, hört auf, dieses Fußteil immer so zu schwanken und es gibt so ein paar Sitze, bei denen es total quietscht. So, dass du auch deine Nachbarn wahnsinnig machst, weil immer, wenn du dich irgendwie so anders hinsetzt, die ganze Stuhlreihe wackelt und quietscht. Nächstes Mal bringe ich, glaube ich, so einen Tropfen Fahrradöl mit.
Mach das doch. Ihr hört den Film Blue Moon. Wir reden über Kinos, wir reden über Krankheiten, aber wir reden auch über Filme in diesem Film Blue Moon unter 0331 70 97 110. Wir senden live aus dem Fräulein Fritz in Kreuzberg. Und Anna, ich habe jetzt mal als Überbrückung bis zu den Nachrichten einen Song ausgesucht. Johann Johansson, sage mir was dazu.
Das ist aus dem Film Sicario. Dieser Score ist für den Oscar nominiert, genauso wie andere Teile des Films auch. Zum Beispiel Roger Deakins, der Kameramann, das ist, glaube ich, seine 13. Oscar-Nominierung. Und er wird ihn zum 13. Mal nicht kriegen, weil der Kameramann von The Revenant den Oscar kriegen wird. Aber ich dachte mir, wenn übermorgen die Academy Awards verliehen werden, spielen wir heute den ganzen Abend Oscar-nominierte Musik. Bis auf Sam Smiths Writing,
wie heißt er? Writings on the Wall.
Danke. Der Bond-Song, bei dem ich ja schon im November gesagt habe, der wird hier nicht nochmal laufen. Deswegen einfach jetzt Sicario. Ich glaube, der heißt The Convoy, der Song. Und ist eine der großartigsten Szenen des Kinojahres. So ein Kamerafahrt von oben auf einen Konvoi, der in einer mexikanischen Grenzstadt sich wirklich so ein bisschen den Weg durch die Häuser, es sind keine Häuserschluchten, das sind eher Wellblechhütten, sucht und am Grenzübergang in einer Schießerei endet. Musik, bei der ich regelmäßig Gänsehaut kriege.
Fritz. Blue Moon. Live aus dem Fräulein Fritz, dem Fritz-Studio Kreuzberg.
Und das ist nicht irgendein Blue Moon. Die Filmfritzin Anna Wollner und ich, Selin Güngör ist mein Name, haben die große Ehre, den allerersten Blue Moon hier aus dem neuen Fräulein Fritz zu senden, aus dem Fritz-Studio in Kreuzberg, über Musik und Frieden, direkt neben der Baumhausbar. Falkensteinstraße, kommt vorbei. Oh, jetzt kommt die U-Bahn! Oh, das ist aber schön. Wenn ihr jetzt hier wärt, dann könntet ihr das sehen. Kommt ruhig vorbei oder ruft natürlich an unter 0331 70 97 110. Film Blue Moon, wir reden über die Filme der vergangenen Wochen, die ihr gesehen habt. Und eine Stammhörerin, Stammanruferin, wie wir so sagen im Radio Deutsches, Kirat. Und die ist live hier. Hallo nochmal. Genau, ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt gleich die nächste rein, denn Chrissys Akku ist bald leer. Chrissy aus Neukölln, hallo.
Ist der Akku vielleicht schon leer?
Vielleicht ist der Akku schon leer. Chrissy?
Ich glaube, der Akku ist leer.
Schade, schade, schade. Der Akku ist leer. Oh Mann, Chrissy.
Hallo?
Hallo? Chrissy?
Gab es eine spontane Aufladung?
Chrissy, du bist gerade live im Radio. Wir sind im Film Blue Moon. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo.
29 Jahre bist du alt, kommst aus Neukölln und gerade auch ein bisschen aus dem Moostop, oder? Chrissy?
Ja, das habe ich mitbekommen. Ihr könnt mich auch hören, ja, oder?
Ja, ich kann wir können dich jetzt hören. Du bist live auf Fritz. Hallo.
Ja, kann man so sagen, ja. Auf jeden
Fall. Ja. Okay, du hast auch Deadpool gesehen. Also irgendwie, die Verbindung ist ganz mies.
Vielleicht redet sie gar nicht mit uns, sondern mit jemand anderem.
Vielleicht redet sie mit jemand anderem. Chrissy, redest du mit Fritz?
Ja, ich rede mit euch, ja.
Also, Chrissy, du hast Deadpool gesehen.
Genau, ich habe Deadpool gesehen und ich war angenehm überrascht. Also nach dem ersten Schock, nach den ersten Minuten dachte ich erst, oh meine Güte, was ist denn das für ein Klamauk? Diese Witze gehen doch arg unter die Gürtellinie. Wenn das so weitergeht und da keine Handlung entsteht oder sowas, dann werde ich den Film irgendwie nicht durchstehen. Und ich fand ihn dann aber doch eigentlich gut gemacht, also weil er eben also nicht nur so reiner Klamauk war, und sondern also eigentlich eine sehr gelungene Selbstironie irgendwie darstellte. Ich auch eigentlich, also ich bin ein Marvel-Fan und ich fand es auch gut, dass er mal so gewissermaßen aus der Reihe getanzt ist, eben durch diese Selbstironie, weil die meisten Superhelden sind ja eigentlich eher ernsthafterer Natur, also sprich beispielsweise Batman und dergleichen, und er nun eben genau das Gegenteil praktisch präsentiert hat, und das hat mir doch sehr gut gefallen.
Okay, Kirat, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Nein.
Okay. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben,
das
oder?
Können wir alle so unterschreiben, ja. Das glaube ich auch. Okay, Chrissy, wie sieht's aus mit Gänsehaut? Hast du auch gesehen?
Ja, aber der hat mir nicht gefallen. Also, eigentlich wollte ich noch was zum Revenant irgendwie so sagen, weil ich auch ein Leonardo DiCaprio-Fan bin und ihm natürlich auch wünsche, dass er endlich mal einen Oscar irgendwie so bekommt. Jetzt habe ich gerade irgendwie auch mitbekommen, dass der Kameramann wohl einen Oscar bekommt. Und zu Recht.
Wenn es nach Anna geht, ja.
Ja, also er ist nominiert. Und das wäre tatsächlich ein Durchmarsch, weil das wäre sein dritter Oscar in Folge. Er hat letztes Jahr für Birdman den Oscar bekommen und im Jahr davor für einen anderen Film. Ich würde nachgucken, aber mir fehlt ein Computer an dieser Stelle. Er ist auf alle Fälle, also das ist der Stammkameramann von Alejandro González Iñárritu, der ja auch letztes Jahr mit Birdman schon gewonnen hat. Und wenn er auch jetzt für Revenant, das wäre auch sein zweiter. Es ist natürlich alles noch offen. Wir wissen es natürlich erst Montagmorgen, aber es spricht doch sehr viel dafür, dass er den Oscar bekommt. Und ich finde die Bilder in The Revenant auch einfach großartig.
Ja. Ja, die Bilder waren einfach irgendwie so fantastisch. Also diese Bilder, wo dieses Blut in den Schnee beispielsweise läuft oder sowas, oder er ihm halt über diese Klippe stürzt mit dem Pferd, oder er sich ja auch vor der Kälte dann schützt innerhalb dieses Bauches des Pferdes. Das war einfach eine fantastische Aufnahme alleine dafür. Also hätte schon einen Oscar verdient, irgendwie, fand ich. Also.
Ich und ganz auch, schön eklig.
Ja, aber auch, dass die Kamera Blutspritze abkriegt, dass sie beschlägt, dass wir wirklich, also teilweise, wir haben diese totalen Weiten, diese Landschaftsaufnahmen, die ganz toll sind, aber dann auch diese Nahaufnahmen, wo einfach die Kamera ja wirklich fast mit in den Eingeweiden des Pferdes ist.
Ja, und, genau. Diese Nahaufnahmen meinte ich eben,
Diese also Nahaufnahmen,
diese... Also ich habe sowas selten, sehr selten gesehen, so eine ästhetische Kameraführung, so möchte ich das einfach mal sagen, mit diesen Nahaufnahmen irgendwo und
Ich fand auch schon allein die erste Szene, dieser Überfall auf das Dorf, wo die Kamera auch diesem Pfeil folgt und ja wirklich durch Körper durchgeht, durch Hütten durchgeht. Und wirklich die ganze Zeit nah dran ist. Also es ist ja auch fast schon eine Plansequenz, also nur eine Einstellung. Ihr guckt gerade so, als würde ich totalen Unsinn reden. Aber
nee, ich überlege gerade, ob ich mal eine ketzerische und vielleicht auch dumme und naive Frage stelle. Kennen wir das nicht alles schon seit Matrix?
Das kennen wir, aber das haben wir in diesem Setting so noch nicht gesehen.
Also ich kenne schon die Szene, mit dem sich in den Körper eines Pferdes reinlegen, schon aus dem Film von Menschen und Pferden. Das war genau das Gleiche.
Aber auch so mit der Kameraführung und so, also das ist doch jetzt nicht revolutionär, nur dass da halt drumherum Schnee jetzt ist, anstatt irgendwelche.
Nein, aber der Kameramann heißt
Menschen.
Übrigens Emanuel Lubisky und hat auch die Kamera zu Gravity gemacht. Es dauert hier alles ein bisschen. Der
Informationsfluss. Wie schön, ja, Gravity war ja auch so ein ganz toller Film.
Ja. Also dieser ironische Unterton gerade.
Hey, nichts geht über Interstellar, Freunde, wenn es nach mir geht. Okay,
das
also...
Das ist ein bisschen vergleichbar, so die Kameraführung, aber trotzdem, ich finde das trotzdem, also das war nochmal was eben was Besonderes in The Revenant, also fand ich irgendwie schon, also vielleicht noch ein bisschen, noch ein Tick detaillierter oder sowas, oder noch ein bisschen transparenter gewissermaßen, oder, ja.
Okay. Gut, ich würde vorschlagen, Chrissy, du hast ja noch viel, viel mehr Filme gesehen. Lass uns noch über einen sprechen. Du darfst dir aussuchen, über welchen.
Oh, das ist eine schwere Wahl.
Über, wie viel stehen denn da? Würde ich gerne noch über Chirna sprechen, Out of Duty.
Chiller, meinst du?
Chiller, ja.
Hm? Der Til-Schweiger-Tatort.
Ja, genau, den Til-Schweiger-Tatort.
Ja.
Dann schieß mal los. Ha, ha, ha.
Ja, also jeder, der vielleicht einen herkömmlichen Tatort irgendwie erwartet hätte, also wird enttäuscht sein, weil es eben kein, also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Fernsehtatorten oder so. Dafür gibt es einfach viel zu viel Action in den Filmen. Also was teilweise, also für mich schon, ja, das geht schon, ist schon ein bisschen grenzwertig oder sowas. Also kaum eine Szene, in der keine Action irgendwie so vorkommt oder so. Und erinnert mich ein bisschen an zum Beispiel an die Szenen da über dem Dach oder so. Also erinnert mir eher mich ein wenig an James Bond, muss ich sagen, oder auch als die Verfolgungsjagden und so. Also ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Anlehnung, kann man so sagen.
Es ist halt total auch bei Bourne geklaut und bei Taken.
Bei also Jason, die Story. Also, ja, bei Jason, halt, bei Jason's Bourne. Jason Bourne, ja. Mhm.
Und ja, halt auf jeden Fall, also 96 Stunden, also die Niesen-Reihe, wo ja seine Tochter entführt wird und er Zeit hat, seine Tochter wiederzufinden. 96 Stunden sind's.
Und ja, ich wollte gerade sagen, es gibt doch noch einen Film, wie heißt der? 96 Stunden oder irgendwie Liam Neeson oder war das nicht so?
Genau, davon redete Anna gerade, ja.
Ja, genau. Also da gibt es eindeutig irgendwie eine Parallele. Also da haben sie sicherlich irgendwie so abgekupft oder so. Aber ich fand, das war ganz gut in Szene gesetzt. Und auch die Szenen da mit dem Mähdrescher oder so. Also ja, das fand ich schon sehr gut gemacht irgendwie, muss ich sagen.
Bist du grundsätzlich ein Til Schweiger-Fan? Guckst du dir gerne Til Schweiger-Filme an?
Ich bin da etwas zwiespältig. Also.
Okay. Es ist halt in dem Sinne auch, also es gibt ja dieses Label Til Schweiger-Filme und es ist halt nur so halb ein Til Schweiger-Film, weil er halt nicht selber Regie geführt hat. Regie geführt hat Christian Albert.
Skandal.
Nee, also das ist überhaupt also nichts Skandalöses, aber es ist halt immer so genauso wie Der geilste Tag gerade kein Matthias Schweighöfer-Film ist. Er spielt halt nur mit. Aber das wird halt immer so schön gerne über einen Kamm geschoren. Und bei dem Til Schweiger-Tatort ist das halt mit dem Tatort wirklich nichts zu tun. Es ist halt wirklich so eine Light-Version von allen Actionfilmen, die in den letzten Jahren so ins Kino gekommen sind. Der hat schon lustige Momente. Aber es ist halt wirklich, also sowas von meilenweit entfernt von einem Tatort. Und es gibt halt so eine Szene mit einem Mähdrescher auf dem Feld und er nimmt diesen Mähdrescher als Fluchtauto, fährt genau damit nach Moskau und stellt ihn auf dem Roten Platz ab, was der einzige freie Parkplatz ist, den er findet. Und diese Szene hat halt eine so unfreiwillige Komik, dass es fast schon wieder lustig war.
Ja,
aber dieser Film ist sonst so drüber.
Also unfreiwillige Komik möchte man meinen. Also er kommt ja dann auch noch knapp den Zug, der da irgendwie sonst so einfach so vorbeifährt. Also alleine der Mähdrescher hätte ja schon gereicht für diese Szenen. Nein, aber man muss ja auch noch einen Zug nehmen, der da vorbeifährt.
Also alles ein bisschen over the top, sagst
ja,
du auch. Okay.
Ja.
Aber unterhaltsam, Popcorn-Kino, das
also
habe ich jetzt so rausgehört.
Auf jeden Fall. Und also diejenigen Menschen, also die Leute, die Actionfilme mögen oder sowas, die werden garantiert auch nicht enttäuscht werden, würde ich so sagen, ja. Mhm.
Okay. Chrissy, dann vielen, vielen Dank für deinen Anruf, auch wenn der Akku leer war fast und es Anfangsschwierigkeiten, Startschwierigkeiten gab. Chrissy, dir einen schönen Abend, du bekommst Post von Anna.
Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und macht weiter so mit euren Filmblumen. Also ich höre jedes Mal immer sehr gespannt zu. Also ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis okay. Dann.
Ja.
Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110. Ihr hört den Film Blue Moon mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Selin Güngör ist mein Name. Und wir haben auch Kira zu Gast.
Ja, hallo.
Hast du Til Schweiger gesehen?
Nein. Ich habe ihn nicht gesehen, ich wollte ihn auch gar nicht angucken. Ich mag Til Schweiger überhaupt gar nicht.
Sehr
sympathisch, du darfst bleiben.
Kira darf bleiben. Aber auch wenn ihr Til Schweiger-Fan seid, könnt ihr natürlich trotzdem anrufen. Also Anna macht euch dann rund und, weiß ich nicht, verflucht euch vielleicht. Aber
nein.
Nein, wir können ja hier auch eine schöne Diskussionskultur, genau. 0331 70 97 110. Wir reden jetzt mit Dominik aus Köln. Hallo.
Hallo zusammen.
Einen wunderschönen guten Abend, Dominik.
Hallo.
Hallo.
So, du sagst ja sowieso mal, womit du anfangen möchtest. Von daher halte ich mich da jetzt raus und sag, Dominik, leg los.
Wir gehen mal ein Bier trinken in der Zeit.
Wo fangen wir denn an? ihr wart gerade bei Deadpool, ja. Ich starte, glaube ich, so ein bisschen aus der Reihe. Mir hat der nur sehr bedingt gefallen. Dass der besser als Guardians of the Galaxy sein soll, das kann ich halt wirklich überhaupt nicht verstehen. Ich habe ein paar Dinge daran gemocht. Also Ryan Reynolds, der ist schon, auch wenn er bisher nicht allzu viel Gutes gemacht hat, so wenn er in diesem Kostüm drin ist, der hat das schon drauf, so diese Figur gescheit zu spielen. Also die Bewegung, die Mimik, die er unter dieser Maske hinkriegt, auch wenn er wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mit CGI nachgeholfen ist, das passt schon alles. Aber ich komme mit diesem Self-Aware-Humor nicht so wirklich klar, weil das ist so ein Have Your Cake and Eat It Too-Ding. Das ist Self-Awareness ohne jegliche Konsequenz. So, wir schreiben in den Vorspann rein, and some hot chick. Deswegen ist es egal, dass die Frau keinen Charakter hat. Und der Film hat halt auch einfach keine Story. Ich dachte, okay, das wird ganz gut. Wir sind direkt drin. Deadpool ist schon Deadpool. Wir müssen keine elendlange Origin-Story haben. Aber dann nach 10 Minuten hört alles mit der Self-Awareness, hört alles mit dem vierte Wandbrechen auf. Jetzt wird 40 Minuten lang die Origin-Story quälend lang erzählt. Und das hat mich wirklich sehr gestört.
Aber irgendwas muss er ja erzählen, oder?
Ja, aber man hätte ja zum Beispiel eine Story mit Deadpool schreiben können und nicht wieder die typische, den halben Film lang die Origin-Story erzählen, sondern vielleicht irgendwas Interessantes mit dem Charakter machen. Und das, ja, er schneidet dann ab und zu hin und her, aber dann auf der Hälfte des Films ist er halt irgendwann immer noch auf diesem Autobahnträger und es passiert einfach sehr, sehr wenig. Und ja, der Humor, das war mir dann auch sehr viel so einfach Popkulturreferenzen benennen. So, da ist jemand, der sieht aus wie Agent Smith und das benennt Deadpool dann. Ja, da steht aber auch nur jemand, der aussieht wie Agent Smith, weil vorher jemand gesagt hat, dass da jemand stehen soll wie Agent Smith. Das ist noch kein Witz. Das verwechselt dieser Film viel zu häufig mit einem Witz, einfach nur eine Popkulturreferenz zu benennen. Also es ist im Endeffekt das gleiche Gagschreiben wie in diesen Friedberg und Seltzer Movies, die auch das einfache Benennen von Popkulturreferenzen schon für einen Witz in sich halten.
Kirat, kannst du das nachvollziehen, was Dominik sagt? Du fandst den Film ja gut.
Ich fand den Film gut und ich denke, wenn das jetzt der erste Deadpool-Film ist und noch andere folgen, dann ist es schon wichtig, die Figur erstmal ausführlicher vorzustellen. Und es ist ganz klar zu sehen, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Und ich finde durchaus, dass er eine Story hat, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht das Spannendste auf der Welt ist. Und ich denke mal, Teil 2 würde dann ganz anders sein.
Deadpool wäre perfekt charakterisiert gewesen damit, wenn man diese Origin-Story angefangen hätte und dann wäre nach 2 Minuten wäre der fertige Deadpool reingegrätscht, so, naja, das interessiert ja niemanden in diesem Film, die Vorgeschichte. Damit wäre Deadpool charakterisiert gewesen, nicht mit dieser schnarchigen Love-Story, die man Ryan Reynolds dann wiederum nicht abkauft, sondern ihm kaufe ich dann, ja, im Deadpool-Kostüm kaufe ich ihm den Charakter ab, aber vorher, das hat für mich nicht hingehauen. Das ist nicht aufgegangen.
Irgendwie machst du mir gerade voll den Film schlecht, Dominik.
Nee,
wenn das so leicht ist, dann war der Film vielleicht nicht so gut.
Ja, das überlege ich nämlich gerade.
Aber ich fand zum Beispiel, dass er hängen blieb auf dieser Autobahnbrücke und es sich immer wieder um diesen Moment drehte und dann in diesen Rückblenden es ist ja noch nicht mal richtig verschachteltes Erzählen. Aber das fand ich halt einfach mal irgendwie ganz clever gemacht, dass es halt nicht so linear ist, sondern auch damit gespielt hat. Und allein dieser, wie er da auf der Autobahnbrücke sitzt und diese Kinderzeichnung anfertigt, bevor es richtig losgeht, das hat für mich irgendwie schon alles gepasst. Also dafür, dass es ja auch nur ein Auftakt ist, fand ich es einfach auch ganz gut.
Ich zahle aber kein Kino-Ticket dafür, dass da aufgebaut wird, dass irgendwann mal vielleicht in 3 Jahren ein spannender Film kommt. legt los. Also,
aber es war ja trotzdem unterhaltsam. Also, hast du dich gelangweilt in dem Film?
Mich haben viele Witze sehr genervt, weil, wie gesagt, dieses Witzmuster war halt einfach so, ja, wir benennen eine Popkulturreferent. Also so, sie ist seine Traumfrau, weil sie Star Wars zitiert, diesen total unbekannten Indie-Nerd-Film, den nur krasse Nerds kennen.
Ich verstehe Dominik ein bisschen, aber ich find's trotzdem ein super Film, ich fand's trotzdem lustig. So, jetzt lass uns doch mal von Deadpool wegkommen. Lass uns doch mal über Hail Caesar reden, der Berlinale Eröffnungsfilm.
Hail Caesar, ja. Ich werde ihn vielleicht noch ein zweites Mal angucken. Nach dem ersten Mal war ich ein bisschen enttäuscht. Das mag daran liegen, dass ich große Erwartungen an die Coen-Brüder habe und vor allem ihr letzter Inside Llewyn Davis mindestens in meiner Coen Top 3 ist. Ich glaube, ich hatte auch etwas falsche Erwartungen, weil die Geschichte halt um den George Clooney-Charakter ja sehr, sehr wenig Raum einnimmt. Eigentlich ist ja Josh Brolin der Hauptcharakter. Und dann ist es so ein ja etwas konsequenzloser Ritt durch verschiedene Sets von 50er-Jahre-Hollywood-Filmen. Es war teilweise ganz, ganz interessant inszeniert. Also zum Beispiel die Channing Tatum-Tanzszene und die Scarlett Johansson-Wasserballett-Szene, die waren spannend inszeniert. Also ich habe da so, die haben ein Gefühl rübergebracht, so frisch müssen sich diese Szenen in den 50ern angefühlt haben. Deswegen muss das Leute ins Kino gelockt haben. Aber insgesamt war mir die Story doch ein bisschen zu konsequenzlos, ein bisschen zu zerklüftet alles.
Also ich fand die Grundidee nicht schlecht, einen Entführungsfall zu erzählen. Ich finde so ein bisschen, das ist jetzt kein Problem, was ich mit dem Film habe, aber es ist für mich mal wieder ein Beispiel dafür, wie ein Trailer komplett in eine falsche Richtung geht. Und eigentlich
ja, eben, weil
einen anderen Film antizipiert. Weil das, was der Trailer verspricht, hält der Film nicht. Es ist eigentlich eine Nummernrevue, ein Ritt durch die 50er Jahre in Hollywood, der aber mir trotzdem Spaß gemacht hat. Und das war ja als Berlinale Eröffnungsfilm, fand ich es einfach auch den passenden Film, weil da das Kino gefeiert wird. Und die ist eine Liebeserklärung eigentlich ans Kino. Und George Clooney, der jetzt so ein bisschen den etwas vertrottelten Megastar eines Studios spielt, der von Kommunisten entführt wird und auch noch geläutert wird. Und dass diese Kommunisten als Drehbuchautoren versuchen, Hollywood zu unterwandern. Da kommt in 2 Wochen ein Film, der das Ganze von der ernsten Seite erzählt, nämlich Trumbo mit Bryan Cranston, ja, der eben einer dieser Drehbuchautoren, die auf der Blacklist, auf der Hollywood Top 10 standen, spielt, ist auch dafür für einen Oscar nominiert, kommt am 10. März ins Kino. Und das fand ich einfach hier diese Nummernrevue total unterhaltsam. Also diese Step-Tanz-Szene mit Channing Tatum im Matrosenanzug, wie er auf einer Matrosenbar steppt und tanzt. Und wie lang ist denn die Szene? Fast 10 Minuten. Das war einfach, das kam so aus dem Nichts. Und dass die auch alle mitgemacht haben. Tilda Swinton in einer Doppelrolle als Klatschreporterin, als Zwillingsschwester-Klatschreporterin eigentlich, weil sie zwei Frauen spielt, zwei Klatschreporterinnen, die sich noch die ganze Zeit versuchen, gegeneinander auszuspielen. Josh Brolin, der das Ganze ja eigentlich so ein bisschen als roter Faden zusammenhält. Und dann hat man noch irgendwie einen Cowboy-Helden, einen Western-Star, der als Charakterdarsteller auf einmal verkauft werden soll, aber außer vom Pferd springen und breitbeinig laufen nichts machen kann und noch nicht mal in der Lage ist, einen Satz geradeaus zu sagen. Und dann
Das ist die beste Szene des Films, wie Ralph Fiennes versucht, ihm Regieanweisungen zu geben.
Und Ralph Fiennes als Lawrence, als aus Europa emigrierter jüdischer Regisseur in Hollywood, dann versucht, diesem Taugenichts eigentlich was beizubringen. Und die beiden sich gegenüberstehen und auch dieses feine Spiel mit den Nuancen, mit den Stimmen, das ist einfach Unterhaltung. Ich habe auf dem Boden gelegen, fast vor Lachen. Weil
Ja, also eine der besten Momente des Films, aber es hat halt einfach irgendwie, es gibt dann zum Schluss, wird so ein bisschen versucht, die Story zusammenzubringen. Das führt dann zu einer der peinlichsten Szenen des ganzen Films, wenn dann Channing Tatum da in dieses russische U-Boot steigt. Das hat für mich überhaupt nicht hingehauen. Aber also einzelne Momente waren wirklich unterhaltsam. Da merkt man auch, da haben die Coens immer noch drauf. Wie gesagt, diese Szene mit Ralph Fiennes, die war wahnsinnig lustig, aber im Endeffekt war einfach alles für mich zu zerklüftet. Also wenn man die Scarlett Johansson Storyline, wenn man die rausgelassen hätte, es hätte keine Konsequenz für den Film gehabt, weil er halt
ein Star weniger
sehr, sehr unzusammenhängend ist. Sie versuchen ja zumindest alle anderen Storys irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen, aber halt auch mehr schlecht als recht.
Kirat, hast du Hail Caesar gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Und du hast noch nichts gesagt.
Und eben wegen besagter Szene habe ich ihn, nachdem ich ihn mir auf Deutsch angeguckt hatte, einen Tag später auf Englisch angeguckt.
Wegen Wildfinds und dem,
ja. Und Orden Ehrenreich, ja.
Genau.
Genau, genau deshalb, weil die fand ich wirklich am allerbesten im ganzen Film. Und mir hat auch der Charakter vom Orden Ehrenreich am besten gefallen. Also der Cowboy-Typ. Und wie er dann am Ende bei der Verfolgungsjagd quasi, sage ich mal, dass er im Auto saß, so voll in seinem Filmelement eigentlich war.
Ich würde jetzt auch mal spontan schätzen, er hat deutlich mehr Screentime als George Clooney, den man im Wesentlichen zweimal bei diesem Kommunisten-Drehbuchautoren-Trupp rumhängen sieht und zweimal am Set. Aber wie gesagt, also das...
Ich ja, und halt noch die Büroszene, wo er sich von Josh Brolin schlagen lässt. Oder ohrfeigen lässt. Ja, aber es ist ja, glaube ich, das ist einfach das, was die Coen-Brüder können, dass sie halt einfach dieses Ensemble haben und einfach sich es leisten können, George Clooney eben nur 10 Minuten Screentime zu geben. Für mich übrigens fällt mir gerade ein, eine der großartigsten Szenen, wie Frances McDormand als Cutterin fast von ihrer eigenen Cuttermaschine erwürgt wird, weil ihr Halstuch in die Filmvormaschine gerät.
Oh ja. Ja, auch ein sehr schöner
ist
Moment.
Aber wirklich irgendwie, die Szene ist irgendwie eine Minute lang, deswegen vergessen die meisten. Ja, und Frances McDormand, die ja einfach in jedem Coen-Brüder-Film auftauchen muss. Als Ehefrau des einen.
Ja, da ist schon sehr... Was ich mich auch gefragt habe, warum spielt Alison Pill, die, ich glaube, 29 oder so ist, die Frau von Josh Brolin? Das geht rechnerisch, glaube ich, auch nur sehr, sehr schwierig auf.
In Hollywood ist alles möglich, aber Kira möchte was sagen.
Richtig.
Ja, ich fand es sehr schade, dass Frances McDormand nur so eine kurze Szene hatte, weil ich die sehr gerne mag und eigentlich gehofft hatte, sie spielt eine längere Rolle.
Ist wahrscheinlich, wurde wahrscheinlich länger gedreht und ist dem Schneidetisch an der Stelle wirklich zum Opfer gefallen, wie auch im Film. Vielleicht gibt es einen Director's Cut, wo sie länger auftaucht, weil die Coen-Brüder drehen, glaube ich, immer sehr viel mehr, als sie am Ende benutzen, weil der Film bei denen, die schneiden ihre eigenen Filme ja auch selbst, unter Pseudonym, bei denen entsteht ganz viel dann auch erst im Schnittraum. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier der Fall war und sie eigentlich größer geplant war.
Okay. Es soll ja im Endeffekt soll es ja auch nur einen Zeitraum von, ich glaube, 27 Stunden darstellen, was sich dann durch diese beiden Beichtstuhlszenen ergibt. Aber das Gefühl kommt wiederum bei mir so überhaupt nicht rüber. Also ich hatte das Gefühl, so die Szenen wie George Clooney bei den Kommunisten-Drehbuchschreibern rumhängt, das hätten auch 3 Tage dazwischen sein können oder 2 Wochen. Das Zeitgefühl da, das hat für mich auch, ist für mich nicht aufgegangen.
Okay, wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal einen Cut machen, was Hail Caesar angeht? Frage in die Runde?
Okay. Wenn du das möchtest, dann machen wir das.
Ich würde vor allen Dingen gerne jetzt auch noch folgenden Cut hier machen.
Radio hat einen Namen. Fritz. Blue Moon. Live aus dem Fräulein Fritz, dem Fritz-Studio Kreuzberg.
Wir haben nämlich die große Ehre, den Film Blue Moon von hier aus senden zu dürfen. Wir, das sind die Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Stammhörerin Kirat.
Hallo.
Wo kommst du eigentlich her? Aus welchem Bezirk?
Ich komme aus dem Wedding.
Kirat aus dem Wedding. Und mein Name ist Selin Güngör. Aus
Kreuzberg.
Stimmt ja gar nicht.
Entschuldigung, Mitte. Oh Gott.
Kreuzberg ist die andere Straßenseite.
Hey, sorry.
Ich bin noch Mitte.
Mein Fehler.
Und wir haben immer noch Dominik in der Leitung aus Köln. Außenseiter.
Hallo. Den Berliner Bezirk kenne ich noch gar nicht.
So, wir haben jetzt gerade ausführlichst über Hail Caesar gesprochen. Davor hatten wir Deadpool, den Dominik total blöd fand. Okay, worüber möchtest du jetzt reden, Dominik?
Wir können ja noch mal kurz The Revenant verhandeln.
Es kommt aber drauf an.
Kurz, bitte.
Es kommt drauf an, in welche Richtung du da gehst.
Bitte nicht 3 Stunden, bitte nicht so lang wie der Film.
Nein, das ist kein... Ich habe ja durchaus meine Probleme mit Iñárritu, wie ich schon einige Male in dieser Sendung ausgeführt habe.
Ach, Birdman war doch dein Lieblingsfilm letztes Jahr.
Der schlimmste Film, der letztes Jahr gemacht wurde. The Revenant war nicht so schlimm wie Birdman. Fangen wir so an. Ich gönne ihm trotzdem weniger Oscars, auch wenn ich fürchte, dass er sehr viel abräumen wird. Am ehesten würde ich ihm die tatsächlich für die Kamera gönnen, weil die Kamera das Interessanteste an diesem Film ist. Es ist höchst unwahrscheinlich, aber ich fände es auch falsch, Leonardo DiCaprio dafür den Oscar zu geben. Weil alles, was wo man mir bei Birdman gesagt hat, das heißt so eine geniale Satire, bla bla, das beweist The Revenant, dass Iñárritu das ernst meint. Dieses oh, Kunst ist Leiden, Kunst muss echt sein, bla bla. Weil das ganze Marketing für diesen Film bestand aus, ja, wir haben das unter so schwierigen Bedingungen gefilmt und Leonardo DiCaprio musste echt durch die Prärie kriechen und er musste echte Büffelleber essen. So. Ja, ein Schauspieler hätte auch irgendwas anderes essen können und dann angewidert spielen, aber Iñárritu muss ihm echte Büffelleber geben, weil das ist ja, es ist ja so echt. Es ist wie das Zeug, dass er Edward Norton in Birdman daher schwadronieren lässt, was so eine geniale Satire sein soll. Nein, er meint das ernst. Hat mir letztes Jahr niemand geglaubt, aber Iñárritu hat jetzt bewiesen, dass er diesen ganzen Scheiß, den er da erzählt, den er in Birdman ist, dass er das alles ernst meint.
Aber ich glaube, Leonardo DiCaprio wollte das auch. Der hätte ja auch Nein sagen können, aber der steht doch auch da drauf.
Ja, ich habe letztes Jahr diesen schönen Satz gelesen, dass bei den Oscars das Wort Best immer Most meint. Und seitdem verstehe ich die Oscars besser. Es geht nicht darum, wer am besten gespielt hat, sondern wer am meisten gespielt hat, wer am meisten Regie geführt hat. Und dafür ist Iñárritu natürlich der perfekte Mann. So, er hat einfach einen 3 Stunden Elendsporno inszeniert. Ich kannte die Geschichte von Hugh Glass vorher. Es gibt einen sehr schönen Podcast, der sich um so Ereignisse aus der amerikanischen Geschichte dreht. The Dollop heißt der. Da kann man sich die Geschichte von Hugh Glass auf 1 Stunde komprimiert anhören von jemandem, der sich nicht den Sinn für Humor hat chirurgisch entfernen lassen, wie das Iñárritu irgendwann hat machen lassen. Es gibt wirklich wenige Filmemacher, die sich so unfassbar bierernst nehmen wie Iñárritu. Und da ist halt so, wie ich so keinen Moment, wo irgendwann mal nachlassen. Doch, es gibt einen Moment, da sitzen die halt da und halt strecken ihre Zunge raus, um Schneeflocken zu essen, weil ihm das der edle Wilde beibringt. Das ist mir alles so auf den Zeiger gegangen wieder. Aber wie gesagt, nicht so sehr wie Birdman, weil zumindest mal interessante Bilder dabei sind. Aber ich weiß einfach nicht, was mir Iñárritu mit dieser Geschichte sagen will. Ich weiß nicht, warum er diesen Film macht. Ja, weil er halt wieder ein Elendsporno drehen will nach Birdman, weil Iñárritu ansonsten immer nur Elendspornos gedreht hat und glaubt, so, umso mehr meine Charaktere leiden, umso essentieller ist das und umso weniger muss ich auch selber sagen.
Okay, hast Tirado vorbei?
Ich mag euch alle.
Im Wesentlichen.
Ich mache den nächsten Film Blue Moon alleine, nur mit Leonardo DiCaprio und mir.
Es sei denn, du wirst wieder krank, dann hast du natürlich ein Problem. Aber vielleicht hast du dann ja die Leonardo DiCaprio-Grippe.
Dann habe ich die Leonardo DiCaprio-Grippe. Die habe ich. Ja.
Was?
Ach, ich weiß auch nicht.
So, Dominik versaut uns hier einfach mal allen den Abend. Gibt's noch einen Film?
Ich habe Der Bunker gesehen, wahrscheinlich als einer der wenigen in Deutschland.
Ich habe ihn nicht gesehen.
In der Runde?
Kira schüttelt
auch
den Kopf.
Kira schüttelt den Kopf, was immer gut ist im Radio. Schüttelt den Kopf. Okay, Der Bunker, hol uns bitte kurz ins Boot.
Deutscher Film, lief unter anderem schon beim Fantasy Filmfest. Sehr, sehr kleine Produktion. Es geht darum, ein Student sieht unter nicht so wirklich näher erklärten Umständen zieht halt bei einer Familie ein, die in einem Bunker lebt. Keiner der Charaktere außer der kleine Junge bekommt jemals einen Namen. Der kleine Junge heißt Klaus, ist 8 Jahre alt und wird von einem 30-Jährigen gespielt, was nie adressiert wird. Und es passieren sehr, sehr merkwürdige Dinge. Also der Student sagt, dass er da einziehen möchte, um an seiner Forschung zu arbeiten. Seine Forschung besteht aber nur aus wirren Zeichnungen. Und irgendwann soll er dem Jungen Unterricht geben. Und es ist ein Film, der mich mit sehr vielen Fragezeichen zurückgelassen hat, der aber wahnsinnig Spaß macht. Also es ist, er ist, glaube ich, so mein deutscher Film für das Jahr, der einer von den wenigen, die ich mir angucke. Und ich glaube, es wird auch dieses Jahr keinen besseren kommen, weil ich keinen zweiten Victoria am Horizont sehe. Ich glaube, es wird schon langsam schwierig, ihn in Kinos zu sehen, aber man sollte ihn auf jeden Fall auf DVD nachholen.
Okay.
Ist notiert.
Klingt so, als wäre es ein Film für dich, oder, Kirat?
Ja. Könnte hinkommen. Ich würde ihn mir angucken und Fantasy-Filmfest sowieso.
Ja. Dominik, dann vielen Dank für deinen Anruf.
Wie immer. Alles klar.
Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Ja.
Der nächste Film, Blue Moon, habe ich vorhin nachgeguckt, ist übrigens am 25. März.
Klingt jetzt nicht so überzeugend.
25. März.
Ich werde das überprüfen.
Der letzte Freitag im Monat.
Ist auch zufälligerweise Karfreitag.
Nein, dann ist schon wieder Ostern.
Dann ist schon wieder Ostern.
Vielleicht soll es ja schneien an Ostern, sagt man sich so. Naja, 0331 70 97 110. Ihr hört den Film Blue Moon mit der Filmfritzin Anna Wollner, mit Kirat, Fritz-Hörerin.
Hallo.
Film Blue Moon-Hörerin in erster Linie. Und mein Name ist Celine Güngör und ich dachte, wir spielen jetzt einfach mal zum Runterkommen ein bisschen Musik.
Gerne.
Und zwar habe ich mich für John Williams entschieden. Star Wars.
Wieso überrascht mich das nicht?
Es geht halt einfach. Musik aus Star Wars. Ich finde, das geht ja immer, oder Anna?
Es geht immer, ist Oscar nominiert. John Williams dafür wird ihn aber auch nicht kriegen, weil Ennio Morricone für The Hateful Eight wahrscheinlich gewinnen wird.
Hat er nicht vor allen Dingen schon mal einen Oscar bekommen für die Star Wars Musik?
Das ist eine gute Frage.
Wenn wir jetzt Internet hätten. Ihr hört den Film Blue Moon mit wahnsinnig kompetenten Leuten am Start. Anna Wollner, der Filmfritz.
Ich schicke mal einen Fax nach Potsdam.
0331 70 97 110 ist die Nummer. Da könnt ihr natürlich wie gewohnt unter dieser Nummer teilnehmen, unter der Fritz-Hotline. Oder ihr kommt halt einfach vorbei. 50 Minuten haben wir noch. Wir senden live aus dem Fräulein Fritz, unserem Fritz-Studio in Kreuzberg. Und jetzt haben hier andere Fritz-Hörer hier einfach schon das Studio invaded, möchte ich mal fast sagen. Wer bist denn du? Ah, ich muss das Mikro anmachen, Entschuldigung. Jetzt, wer bist
du? So ist Anja, ja, Tim, ne?
Tim bist du. Tag, Tim. Wie Tag. Alt, woher?
Hm.
Wie alt, woher?
26 und aus Wandlitzen.
Wandlitz, oh, weiter Weg bis hierher, wa?
Jeder, ein paar Minuten hier.
Ein paar Minuten, schön. Mit dem Hubschrauber.
Auto, ja.
Hm. Den du dir von Christian Grey, von 50 Shades of Grey ausgeliehen hast. Den Film hast du natürlich gesehen im letzten Jahr, oder?
Welchen?
50 Shades of Grey.
Ach so, nö. Muss man nicht gesehen haben?
Nee, also. Muss man nicht gesehen haben.
Ja, siehst du, sie sagt's, also.
Als Typ schon gar nicht. Welchen Film hast du denn in den letzten Wochen gesehen?
Ja, Deadpool haben wir letztens gesehen, ja.
Und?
Ja, sehenswert. Also.
Warum?
Da war mal was anderes als die üblichen, nennen wir es jetzt mal Superheldenfilme, also so wie es quasi angepriesen wird, war auf jeden Fall lustig, ja.
Okay. Hast du Guardians of the Galaxy auch schon gesehen gehabt?
War das diese mit den Figuren da? Ja, genau, das habe ich auf jeden Fall. Ja.
Mit dem Waschbär
mit dem
so.
Sprechenden Waschbär.
War okay, ja. War der also für nebenbei mal so kurz hier, also im Kino sehen natürlich, aber
selbstverständlich.
War schon
top. Wo sonst?
Wo sonst, ja. Also. Und fandst du Deadpool besser oder fandst du Guardians of the Galaxy mit dem Waschbär besser?
Na, von der Genre ist es ja, glaube ich, was anderes, war, aber ich würde sagen, Deadpool war besser.
Gut.
Können wir
so mitleben
lassen?
Ja, klar. So, der nächste, dahinter. Wer bist du?
Ich bin der Kevin.
Hallo Kevin, kommst du hoch aus Wandlitz?
Nee, ich komme aus Berlin.
Woher denn?
Hellersdorf.
Okay, auch ein weiter Weg.
Ja, geht.
Bist du hochgeflogen mit dem Hubschrauber, ne?
So ist es.
Warst du denn im Kino?
Ja, ich habe hier mit Tim Deadpool
gesehen. Oh, na toll, jetzt habe ich ausgerechnet den besten Freund.
So ist es.
Okay, aber vielleicht hat er eine andere Meinung.
Hast du eine andere Meinung?
Nö. Wir haben fast denselben Geschmack, von daher.
Seid ihr so Jungs, die im Kino quatschen, während der Film läuft?
Nö, eher weniger.
Was sagt Tim dazu?
Immer der gleichen Meinung und sich jetzt erstmal widersprechen.
Das musste direkt vor Ort ausdiskutiert werden.
Aha.
Also, die anderen können auch gerne teilnehmen um uns rum. Also, Ja, dafür bezahle ich auch Eintritt, also.
Ah ja, und das ist dann egal, wenn die anderen sich genervt, gestört fühlen.
Da sollen sie was sagen, aber die meisten sagen heutzutage nicht mehr.
Mm.
Könnt ihr mir ja auch per WhatsApp schreiben, aber meine Nummer steht ja nicht auf dem Rücken, also von daher.
Oder per
Mund auf gibt's ja heute nicht mehr.
Mm. Oder per Fritz Studio Message geht ja auch.
Genau, kann auch. Ja.
Alles klar. Dann vielen Dank euch, dass ihr hier ganz spontan einfach mal eure Meinung gesagt habt. Ich weiß, war schwierig jetzt, ne?
Gerne. Ich hab's nicht verstanden, aber gerne.
Ja, ja, schon richtig. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ihr könnt hier auch telefonisch teilnehmen. Oder ihr kommt natürlich noch vorbei. So, ich habe übrigens Informationen bekommen aus dem Land, wo es Internet gibt.
Ach, Mensch, jetzt sehe ich es auch, ja.
Oscars für John Williams. 1972, beste Musik in Anna Tefka.
Dann der Weiße Hai, Krieg der Sterne, E.T. Und dann
Schindlers Liste. Tatsächlich noch nie für Star Wars?
Krieg der Sterne?
Ach, Krieg der Sterne ist ja Star Wars. Entschuldigt bitte.
Entschuldigt bitte.
Ja.
Vollkommen okay. Aber ist, oh Gott, jetzt muss ich rechnen.
Was?
Ist schon länger her.
78. Für den ersten, oder?
Ja.
Okay. Danke, liebes Land des Internets. Jetzt sprechen wir, der schon ewig nämlich in der Leitung hängt, mit Volker aus Moabit. Hallo Volker.
Ja, hallo ihr beiden.
Das Internet antwortet uns gerade und sagt, bitte.
Das ist echt ein bisschen creepy.
Das ist toll, dieses Internet.
Vielen Dank, Internet. Vielen Dank, Max.
Und ein Herz.
Oh, ist das süß.
So, Volker, welcher Film hast du denn gesehen?
Ich habe Deadpool gesehen und Colonia Dignidad.
Fangen wir mit Deadpool an.
Tja, also, ihr habt den ja schon recht ausführlich eigentlich besprochen. Ich fand den gut. Ich kannte den Charakter vorher nicht. Und anscheinend spielt er im X-Men-Universum auch in den nächsten Filmen nicht so eine große Rolle. Aber ja, ich fand ihn gut als Anti-Held, dass er auch mal einfach mal komplett aus der Rolle fällt. So, fand ich gut. Das hatte ich länger nicht mehr bei einem so einem Comic, bei einer Comic-Verfilmung.
Das ist doch auch, also korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ein relativ unbekannter Marvel-Held in Anführungsstrichen, oder?
Ich glaube, die Fanbase ist schon relativ groß, aber er ist halt einfach nicht so präsent gewesen wie andere. Er hat ja auch in einem der X-Men-Filme schon mal einen Gastauftritt gehabt, also auch Ryan Reynolds als Deadpool. Ich musste auch nachgucken. Es ist jetzt.
Ich hab's vergessen, in welchem Film und wo und warum und wie.
Das
kann ich jetzt neueren, oder?
Ja, also auf alle Fälle.
Land des Internets.
Ich gucke mal, es dauert ein bisschen. Redet ihr mal weiter?
Okay, gut. Also Deadpool fandst du gut, so wie alle anderen außer Dominik eigentlich.
Ja, also genau. Ich mochte die Optik und den Humor und dass er auch zwischendrin halt mal das Publikum auch angesprochen hat. Also halt die vierte Wand, die Dominik da ein bisschen kritisiert hatte. So.
Mhm.
Fand ich gut, weil das ja auch in Comic-Verfilmungen auch nicht ganz so oft vorkommt.
Und konntest du die Kritik von Dominik nachvollziehen, dass es schade war, dass da so wenig passiert ist? Also warum man jetzt ausgerechnet dieses Wie wurde er zu Deadpool, dass man das halt aufgedröselt hat? Hättest du dir da auch mehr gewünscht?
Nee, das Wie das aufgedröselt wurde, fand ich eigentlich ganz gut. Weil er halt einfach mal so konsequent auch gesagt hat, was er gerade halt nicht als Superheld sein will. Und der ist ja am Ende auch kein Superheld geworden, sondern halt ein Antiheld. Also ist ja, ich fand das schon recht konsequent. Und dass da eine Liebesgeschichte halt irgendwie reingehört, ja, das, ja, nu.
Ja, der kam halt am Valentinstag raus und so konnte man ihn als Mann prima als romantische Liebeskomödie verkaufen, um da reinzugehen als Date.
Ja, die Liebesgeschichte haben sie ja sogar damals bei Hellboy mit reingebaut. Also die gehört einfach irgendwie dazu als Gegenstück.
Ich bin auch für mehr Liebe im Kino.
Für mehr Liebe auf der Welt.
Und übrigens, ich habe nachgeguckt, nachdem das Internet nicht zugehört hat.
Ja.
X-Men Origins Wolverine von 2009, da hat er schon als Wade Wilson eine Nebenrolle gehabt. Aber ich glaube, es war wirklich nur ein ganz kleiner Gastauftritt.
Aber wow. ohne seine Kostümierung, oder wie? Also nur Figur.
Ich glaube, ja.
Okay.
Wow, den muss ich mir sofort angucken, wenn ich zu Hause
schlecht.
Bin.
Der war richtig, richtig schlecht.
Okay. Ich glaube, ich habe ihn sogar zu Hause auf DVD oder so. Naja, okay.
Was ich auch an dem Film mochte, war so ein bisschen das Hugh Jackman-Bashing, was sie ja gemacht haben.
Ja, generell das X-Men-Bashing, ne? Irgendwie auch so.
Dass Hugh Jackman auch mitgemacht hat.
Der hat da mitgemacht?
Also, dass Hugh Jackman da auch, also, jetzt auch, der hat sich auch danach jetzt schon zu dem Film geäußert.
Ach so.
Also, dieses, der Bruch einfach mit ihren Figuren, dass du nicht mehr trennen kannst zwischen der Rolle und dem Schauspieler dahinter. Was Ryan Reynolds ja auch macht. in dem Film. Und dass Hugh Jackman auf den Zug jetzt aufgesprungen ist und da die Größe hat, mitzugehen und sich über sich selber lustig zu machen.
Der ist halt einfach ein cooler Typ.
Das stimmt.
Ja, absolut. Er ist ja auch im nächsten Film nicht mehr dabei. Hat ja irgendwie, was soll's.
Doch, der macht doch noch.
Nee, in dem nächsten X-Men-Film kommt er nicht vor.
Aber es gibt doch noch einen Wolverine-Film.
Ja, also Standalone. Aber halt in dem nächsten X-Men-Film, der jetzt auch demnächst rauskommt, ist er nicht mit dabei.
Ich war ja auch noch nie, also so X-Men ist ja auch nicht so richtig meine Welt.
Aber er ist der interessanteste Charakter in den ganzen Filmen gewesen.
Schwer.
Und der konstanteste auch.
Okay, Volker, jetzt lass uns mal von dem ganzen Comic-Gedöns wegkommen und lass uns mal über einen Film reden, über den wir noch gar nicht geredet haben in diesem Film, Blue Moon, über Colonia Dignidad nämlich.
Genau.
Den hast du gesehen.
Genau.
Kirat, hast du den gesehen?
Ja.
Ja, muss ich dazu etwas sagen?
Nein, ich fand den gut.
Ich fand den
ja ganz schlimm.
Ich fand den auch nicht schlecht.
Ich hatte von dem Ort an sich irgendwie vor 2 oder 3 Jahren mal was gehört, auch nicht mehr mich damit beschäftigt und dann, als jetzt der Film mal rauskam, genau, einfach mal überlegt, mal reinzugehen. Und war schwer beeindruckt von der darstellerischen Leistung von Mikael Nyqvist. Der irgendwie war ganz schön beängstigend.
Also wir müssen das vielleicht, weil ich glaube, so viele haben den Film nicht gesehen. Also Colonia Dignidad ist eine Sekte in Chile, ein Ort, von Deutschen gegründet, Ende der 40er Jahre, in dem über Jahrzehnte lang eigentlich Kinder missbraucht worden sind etc. Also eigentlich ein ganz schlimmer Ort. Und der Film erzählt von einer fiktiven Liebesgeschichte, die für mich weder Hand noch Fuß hat, in die wir einfach reingeschmissen werden und wir überhaupt keine Ahnung haben, wo die herkommt, auch eine Liebe, die für mich nicht funktioniert, zwischen einem deutschen Fotografen und einer Stewardess, die öfter nach Chile fliegt. Und er wird vom Pinochet-Regime verhaftet, kommt eben nach Colonia Dignidad, wird gefoltert, bekommt Stromschläge ins Gehirn und wird darauf, wie soll man das beschreiben, er ist dann behindert dadurch, beziehungsweise täuscht es vor, um dort zu überleben und wird von Emma Watson, die eben seine Stewardess-Freundin, die einfach an die Pforte klopft und sagt, hallo, ich bin Nonne, ich würde gern mal bei euch rein, geht die da rein und versucht ihn zu retten und am Ende ist es eigentlich 30 Minuten lang ein Fluchtfilm, der mit einem überbordenden Soundtrack jeden Akt, jeden Moment schon sowas von vorwegnimmt, dass ich wirklich am Ende schallend lachen musste, weil das so peinlich war, was da passiert ist. Und ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, dass der Film den Opfern, also den Menschen, die wirklich dort gefangen gehalten worden sind, in keiner Minute gerecht wird. Und das eigentlich ja so eine verhohene Pieplung ihrer Schicksale ist, weil einfach alles, was ich in dem Film sehe, ist auch irgendwie so ein bisschen so abgefilmtes Wikipedia, wenn man es ganz hart sagt. Und ich irgendwie das eine verhohene Pieplung der Opfer fand, weil einfach alles so einfach mal angerissen wird. Und über allem schwebt halt diese Liebesgeschichte, die für mich überhaupt nicht funktioniert hat.
Kirat.
Also mir hat der Film eigentlich gerade deshalb gefallen, weil er alles nicht so brutal zeigt. Also es lief ja damals, als dieser Schäfer, dieser Leiter der Sekte, gestorben ist, lief ja alles durch die Presse. Und das muss da wirklich die Hölle gewesen sein. Und wenn man das jetzt aber in der Realität zeigt, käme da wahrscheinlich ein guter Horrorfilm bei raus. Und so fand ich es eigentlich prima für Kino und später Fernsehen aufbereitet, dass man alles irgendwie sieht, aber nicht in der Brutalität, dass durchaus alles angesprochen wird. Ob jetzt auch die chilenische Geheimpolizei da gefoltert hat und der Kindesmissbrauch, es wird ja nie direkt die Handlung gezeigt. Mhm. Und das hat mir schon gut gefallen, dass sie es so gelöst haben.
Könnt ihr beide, Kirat und Volker, könnt ihr beide Annas Kritik mit der Musik nachvollziehen, dass die Musik schon so viel vorweggenommen hat?
Das fand ich nicht. Also ich fand schon, dass sie ganz gut eingesetzt war. Es hat halt so diese ständige Bedrohungssituation schon irgendwie dargestellt. Weil ich fand jetzt nicht, dass man dann sofort wusste, was danach passiert.
Also ich fand das auch nicht. In dem Film ist bei mir die Musik aber auch so ein bisschen untergegangen. Aber für mich war es dann schon so ein bisschen wie ein Actionfilm und die haben eigentlich immer alle ein gleiches Ende.
Ich fand halt gerade das Ende passte vom Tempo her überhaupt nicht zum Rest des Films. Also das hat mich gestört am Ende tatsächlich, diese dramatische Geschichte. Schaffen also, Sie es noch ins Flugzeug oder nicht?
Nur die letzten 10 Minuten oder schon die Flucht vorher raus?
Nur die letzten 10 Minuten, eigentlich die Flughafen-Szene sozusagen. Da fand ich, das passte überhaupt nicht zum Rest des Films. Tatsächlich, vom Tempo her. Das war so ein bisschen, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Happy End.
Das war halt nochmal so ein zweiter Höhepunkt eigentlich. Oder so ein zweiter Spannungsaufbau. Weil du hast irgendwie diese Flucht, also ich fand das schon, also der Moment, wo er sie dann erkennt und sie dann auch irgendwie so total theatralisch, diese Heimleiterin, die Planke vor den Kopf haut, die durch dieses Tunnelsystem fliehen und du in der Großaufnahme diese Tür siehst, dieses Gitter und genau weißt, okay, einer wird hängen bleiben. Was passiert? Einer bleibt hängen. Und dann ist so, okay, sie sind alle gerettet, ja. Aber was wird als nächstes passieren? Es passiert das, was passiert. Und das fand ich halt, es wurde tatsächlich durch dieses Aufgesetzte, auch mit dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden, einfach, dass hier dieses man kann, darf und muss und soll fiktionalisieren, aber wie das hier gemacht wird. Und dann wird dieser Kindesmissbrauch mit einer Szene angedeutet, wo die Jungs in die Dusche gehen und man sieht seine Beine und er geht auch in die Dusche und er sagt noch irgendwas dazu. Also er folgt den Kindern einfach in die Dusche. Das fand ich irgendwie, da habe ich mich richtig geschämt in dem Moment.
Na, vielleicht war das denen auch ein bisschen zu heftig, die Filmemacherin. Also die andere Gewalt, die hat man ja schon gesehen, wenn dann da halt die Älteren misshandelt wurden. Und dass sie dann halt auf einmal weg waren, irgendwie auf einer Krankenstation und die gehören jetzt halt nicht mehr zur Gruppe und so. Das wurde ja schon thematisiert. Vielleicht war das halt einfach so die Grenze, dass halt bei den Kindern das jetzt nicht so explizit darstellen wollten. Man konnte sich dann schon denken, was danach passiert.
Ja klar, aber es wird halt alles immer nur angerissen, um dieser fiktiven Liebesgeschichte irgendwie genug Pfeffer zu geben.
Ja, aber die Gewalt gegenüber der Frauenvorsteherin da, die wurde ja schon deutlich gezeigt. Also da wurde nichts angerissen.
Grundsätzlich gegenüber allen Frauen, nicht
ja,
nur der,
genau.
Der Aufseherin.
Also die wurde ja schon deutlich gezeigt. Die Gewalt.
Okay, wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einig werden bei diesem Film.
Ja, ist auch eine schwierige Thematik. Vielleicht kann man sich
wir müssen uns ja auch nicht einig werden. Absolut. Volker, vielen Dank für deinen Anruf.
Danke. Euch noch einen schönen Abend.
Ebenso. Danke. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Fritz. Blue Moon. Live aus dem Fräulein Fritz, dem Fritz-Studio Kreuzberg.
Und es ist der letzte Freitag im Monat, das heißt, das ist Film-Blue Moon-Zeit mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und weil wir heute aus Kreuzberg senden, auch mit Fritz-Hörerin Kirat.
Ja, hallo.
Hi, mein Name ist Selin Güngör und wir sprechen über die Filme, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen unter 0331 70 97 110. Und ganz, ganz lange wartet auch schon Liam aus Spreewerder bei Fürstenwalde. Tachchen.
Boah, ich bin gerade eingeschlafen.
Ehrlich?
Das tut uns leid.
Oh nein.
Nee, Spaß.
Gott, ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, na dann gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal.
Nee, aber nee. Jetzt habe ich gute Stunde gewartet. Jetzt.
Ja.
Schön, dass du so lange dran geblieben bist.
Ja, immer gerne.
Dann schieß doch auch mal direkt los.
Ich habe vorhin, als ich gerade frisch beim Anrufen war, Gravity gehört und ich habe den Film gehasst.
Dankeschön.
Wir haben es mal schön mit dir. Vielen Dank fürs Warten. War natürlich nur Spaß.
Liam, die Filmfritze macht nur Spaß.
Ich hab nichts gegen die Besetzung. Ich finde auch so Meteoritenhagel im All ganz interessant. Aber ich fand einfach, bei der zweiten Rettungskapsel war Schluss.
Anna schüttelt den Kopf und ist maßlos enttäuscht von dir. Menschlich enttäuscht, Liam.
Das musst du jetzt mit irgendwas anderem wieder gut machen. Wie fandest du denn The Revenant?
Den habe ich nicht gesehen.
Hast du nochmal Glück gehabt?
dafür habe ich offiziell Bibi und Tina und inoffiziell Deadpool gesehen.
Dann lass uns doch über Bibi und Tina 3 reden. Mädchen gegen Jungs.
Mädchen gegen Jungs. Das muss man mit der Attitüde sagen, Anne.
Entschuldigung.
Ich habe noch die Karte dafür. Ich war nicht im richtigen Saal. Ich habe mich leider vertan.
Ach so. Ist
ich bin ganz aus Versehen statt in Kino 3 in Kino 5 gegangen.
Ah. Ist das jetzt irgendwie so ein Trick? Kann man das machen?
Na, schöne Grüße an der Stelle an die nette Dame im Kino am Treptower Park. Die hat uns das erlaubt.
Weil Liam ist ja erst 15 und der durfte wahrscheinlich nicht in Deadpool rein, ohne elterliche Begleitung.
Echt? Stimmt.
Auch mitten nicht.
Nee, aber auch mitten nicht?
Auch mitten nicht, nein. Ich habe dann bei Kinokasse auch mitgekriegt, dass Eltern mit Kind abgewiesen wurden.
Ernsthaft?
Ja.
Da sind die dann aber strenger geworden in den letzten Jahren. Holla, holla.
Ich glaube, die kriegen richtig Ärger, wenn, also diese, das wird überprüft. Und wenn dann da im Saal Leute drin sitzen, die unter der Altersgrenze sind, ich habe das mal erlebt, ich habe auch lange in einem Kino gearbeitet und da lief der Film Ken Park, in dem es sehr explizite Sexszenen gibt, unter Jugendlichen auch. Und der Film war auch ab 16 freigegeben und da standen dann auch so 13-Jährige, 14-Jährige, die rein wollten. Und da hatte ich auch die Anweisung vom Chef, die müssen nach Hause gehen, weil es echt Konventionalstrafen gibt für die Kinobetreiber, wenn da Leute drin erwischt werden. Insofern hast du nochmal Glück gehabt, dass du nicht
erwischt worden bist. Liam hat sich nicht erwischen lassen. Und wie fandst du den Film denn jetzt? Wo das schon mal, also für dich ja schwierig ist, dir so einen Film anzugucken im Kino.
Ich habe in den letzten paar Monaten keinen besseren Film gesehen. Außer vielleicht Per Anhalter durch die Galaxis, aber der ist jetzt nicht ganz Kinojahr 2015, 16.
Nee, nicht ganz.
Ist ja überhaupt dieses Jahrtausend?
Ja, doch.
Anfang der 2000er war der, ne?
Ja, ich glaube irgendwann so. Okay, hast du denn Guardians of the Galaxy gesehen, um mal die Standardfrage rauszuholen?
Ja, den habe ich auch gesehen.
Und welchen fandst du besser?
Ich fand Deadpool besser. Ich fand Guardians of the Galaxy war mir irgendwie, also ich konnte mich mit denen nicht assoziieren, aber zu Deadpool hatte ich jetzt schon so eine Vertrauensbasis im Prinzip, weil ich das Spiel gespielt habe und fand halt den Charakter schon von Anfang an sehr geil.
Also quasi über ein Videospiel zum Film gekommen.
Ja,
richtig?
Genau.
Okay. Ja. Manche lesen ja Comics und gehen dann in den Film oder gehen einfach nur so in den Film und du hast das Videospiel gespielt.
Ist das, ich muss jetzt mal ganz doof fragen,
kann
ja das letzte, ja, ist auch mein Problem. Das letzte Computerspiel, was ich gespielt habe, war gefühlt Tetris. Ist der Film, dann ist das Computerspiel ähnlich wie der Film oder was muss man da so machen?
Das Computerspiel ist super, weil es geht nämlich darum, dass Deadpool die ganze Zeit durch sein eigenes Computerspiel läuft und die ganze Zeit damit bombardiert wird, dass er so viel Spaß damit hat, in einem Computerspiel zu sein und gleichzeitig aber sein Budget so knapp ist, deswegen ist dann irgendwann in ein 2D-Spiel ausartet.
Und was ist da? Ziel ist ein Endgegner oder worum geht's als eigentliches Ziel? Haben Computerspiele ein Ziel?
Doch. Gut. Irgendwann hat es ja auch ein Ende. Liam, was ist das Ziel des Spiels? Wo muss man hin?
Gute Frage, ich habe es nicht durchgespielt.
Dafür ist Liam dann ins Kino gegangen und hat sich den Film angeguckt.
Genau. Aber ich fand es sehr lustig, wie er die ganze Zeit mit drei verschiedenen Stimmen im Kopf diskutiert und dann auch mit dieser Computerspiele-Entwickler-Person, die halt irgendwie auch daran beteiligt ist. Und er ist halt die ganze Zeit so, was machst du da? Keine Ahnung, ich schreie. Und so funktioniert diese gesamte, ungefähr jede Cutscene ist so. Mag es.
Du magst es, okay. Liam, dann vielen Dank für deine Kritik für Bibi und Tina.
Hast du vielleicht noch was anderes gesehen?
Den muss ich mir auch noch angucken.
Ja, unbedingt.
Ich mag Fremdschämen.
Das ist ganz großes Fremdschämen-Potenzial, Bibi und Tina 3. Wobei ich auch zu meiner Schande gestehen muss, er ist der beste der dreien. Also ich habe die ersten beiden habe ich wirklich gehasst. Und es ist der erste, wo ich sagen würde, der hatte auch nur Ansätze einer Handlung und ich habe mich einigermaßen unterhalten gefühlt.
Stimmt, das ist der dritte, ne? Bibi-Tina-Marathon.
Yeah!
Die lange Bibi- und Tina-Nacht. Super.
Endlich was zu tun am Wochenende. Liam, du bekommst Post von dir. Du bekommst Post von Anna Wollner demnächst mit tollen Dingen drin.
Vielleicht besorge ich noch einen Bibi- und Tina-Soundtrack für dich.
Endlich mal wieder was anderes als Kontoauszüge.
Okay. Liam, mach's gut. Ein schönes Wochenende.
Danke euch auch.
Ciao.
Ciao.
Und jetzt Wollen wir einen Trommelwirbel machen? Geht das hier überhaupt? Hört man das? Ich weiß es nicht. Hallo Willi.
Ja, guten Abend.
Ein wunderschönen
guten Abend. Oder soll ich schon guten Morgen sagen?
Also bitte, jetzt ist 20 vor 12.
Ist noch nicht mal nächster Tag.
Ja, gut, okay.
Okay.
Du hast ja gesagt, du kannst nicht sofort anrufen, weil du noch Hertha gegen Köln zu Ende gucken musstest.
Wie ist denn ausgegangen?
Nicht
ja,
gut.
Hertha hat gewonnen. Also musst du Anna leider ein bisschen trösten.
Wie jetzt? Also, Moment
Anna
mal.
Anna ist doch Köln-Fan und Hertha
wieso
hat
ist
gewonnen.
Anna Köln-Fan? Was stimmt denn mit dir
was
nicht?
Was ist in meiner Kindheit schiefgelaufen? Das frage ich mich oft.
Vor allen Dingen bist du doch auch Berlinerin, mehr oder weniger.
Ich bin ja in Bonn geboren und das liegt ja, ist ja neben Köln.
Ew.
Und deswegen bin ich, es tut mir leid.
Ich erfahre ja hier Dinge in dieser Sendung. Das ist ja unfassbar.
Es tut mir leid.
Du bist in Bonn geboren? Ja. Seit wann bist du denn in Berlin?
Seit 1998. Potsdam.
Potsdam. Und seit wann wohnst du in Berlin?
2012.
Dann bist du ja gar keine echte Berlinerin.
Nee. Ich bin Rheinländer.
Du wirst ja auch nie eine sein.
Nee. Muss ich jetzt gehen?
Okay.
Kira, bist
Nein,
du echte
Anna,
Berlinerin?
Du musst da bleiben.
Nein. Okay, ich bin in der Unterzahl, ich merke schon. Okay, Willi, lass uns doch mal über Filme reden. Wie wär's denn damit?
Lass uns über Filme reden.
Hier steht nur Deadpool.
Ja, also ich habe auch Gänsehaut hieß der Film gesehen. Aber darüber muss man nicht unbedingt reden. Der war. Ja, gut.
Bei Gänsehaut hatte man das Gefühl, man guckt einen 80er-Jahre-Film.
Ja.
Nur 2016.
Habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie gefühlt alles schon fünfmal gesehen, was da drin vorkam.
Kira, hast du den gesehen?
Nein.
Ist auch nicht schlimm. Also das ist halt dieses. Jack Black spielt einen Romanautor, dessen Romanfiguren zum Leben erwachen und Monster sind und von zwei jugendlichen Jungs und einem jugendlichen Mädchen, die aber eigentlich auch eine Romanfigur ist, wieder eingesperrt werden müssen. Und das ist wirklich so ein bisschen
alles. Aber dazu gibt es ja, glaube ich, auch Romane, ne?
Die Romane waren in Amerika fast so erfolgreich wie Harry Potter. Hat es bei uns irgendwie nicht so richtig geschafft. Und das ist halt, also ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl, es ist wie Jumanji. den Film, den niemand kennt, mit Robin Williams.
Ja, doch, stimmt.
Sind das richtige Romane oder sind das diese Hefte?
Nee, ich glaube, das sind richtige Romane, richtige Bücher.
Okay.
Aber ich habe es auch nie gelesen.
Mhm.
Deswegen
gibt
die
aber, glaube ich, auch als Hefte.
Ja, ich, ne? Also, ich habe früher,
aber
meine
hab
Oma
auch
hatte diese Hefte.
Ich habe Bücher davon gesehen. Also, da ist es auch zwei völlig verschiedene Sachen, aber.
Wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich.
Aber eher auch tatsächlich auf Bücher tippen.
Ja, Deadpool, ja?
Ja, also, bevor die Frage kommt, ihr wisst, dass ich Guardians gesehen habe und ihr wisst, dass ich Guardians über alles feiere. Und ich muss dann leider auch sagen, Deadpool kommt da nicht ran.
Das ist echt.
Nein.
Du bist der Erste in der Runde.
Ja,
aber wieso? Dominik fand ihn auch nicht so gut.
Ja, du hast recht.
Nee, stimmt. Dominik hat mir auch, ist auch meiner Meinung. Er hat auch gesagt, an Guardians kommt er nicht ran.
Ja, das stimmt. Entschuldige bitte.
Ja.
Mein Gehirn.
Ja, aber ich glaube, das hättet ihr euch denken können, oder? Also, Guardians ist ja nun mal mein Favorite-Film seit Urzeiten gewesen.
Aber was fandst du denn jetzt an Deadpool gut?
Also, ich fand tatsächlich so diese Selbstironie und dieses Spielen damit, dass er eine Comicfigur ist. Also es ist ja auch in den Comics so, dass er ist ja der einzige Superheld, der selber weiß, dass er in einem Comic und in einer erfundenen Welt spielt. Und das habe ich irgendwie extrem gefeiert. Und vor allem dann diese eine Szene, wo dann gesagt wird, ja, wir bringen dich zu Professor Xavier und er fragt dann so, na, zu welchem denn? McAvoy oder Stuart? Die Zeitlinien sind mir ganz schön verwirrend. Da habe ich extrem gefeiert, einfach weil das so eine typische Szene ist, die zeigt eigentlich, wie ernst sich Deadpool selber nimmt, also überhaupt nicht.
Ja. Aber da gab es ja Zehntausende von diesen Szenen gefühlt.
Ja,
also
natürlich. Das war einfach generell, war es rund. Ich muss allerdings sagen, und da wären wir bei dem Film X-Men Origin Wolverine, da ist es ja ein komplett anderer Charakter, ne? Also da ist Deadpool ja eigentlich jemand, der kriegt doch Klingen aus den Händen und der wird ja chirurgisch verändert und kann gar nichts mehr sagen, Mund zugenäht etc. Ne? Also das ist ja, das sind ja im Prinzip zwei verschiedene Personen.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Kirat, Anna, könnt ihr euch noch an X-Men Origins Wolverine erinnern?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Okay. 7 Jahre her, ich würde sagen nein.
Im Zweifel nein.
Ich habe vor kurzem erst wieder gesehen, deshalb
okay.
Da geht's halt darum, da wird er halt sozusagen als Waffe 11 entworfen. Also so wie Wolverine halt als Waffe 10 entworfen wird, wird er als Waffe 11 entworfen und hat halt auch Scotts Laseraugen etc. Also der hat eine Menge und der ist sogar Teleporter und alles mögliche. Also es wurden alle positiven Eigenschaften von Mutanten auf ihn übertragen. Und deshalb ist er eigentlich eine ganz andere Person.
So, und warum findest du jetzt Guardians of the Galaxy nach wie vor immer noch besser als Deadpool? So.
Ja, weil Guardians of the Galaxy, die spielen nicht mit der vierten Wand und dadurch sind sie für mich einfach ein Superheldenfilm. Also ich finde, Guardians of the Galaxy sind zwar so humorvoll und auch so extrem witzig, aber sie nehmen sich selber halt ernst, beziehungsweise dieser Film hat nicht den Anspruch, dem Zuschauer zu zeigen, ja, wir wissen, dass wir in einem Comic spielen. Also ich finde, man kann die Filme eigentlich gar nicht vergleichen, weil Deadpool halt einfach auch ein Charakter für sich ist. Also ich finde, er ist der einzige Superheld, der eigentlich eine eigene Kategorie aufmacht, weil er halt wirklich selber weiß, dass er in einem Comic spielt und mit der vierten Wand spielt. Und ich finde, deshalb kann man die beiden eigentlich nicht vergleichen, weil Guardians einfach eine ganz andere Art des Films ist.
Ja, das sind wirklich zwei Ebenen und es ist dann auch, glaube ich, dass ich Deadpool 2 nochmal im Vergleich zum ersten steigern muss, weil dieser Überraschungseffekt jetzt weg ist. Weil wir ihn kennen,
genau.
Weil wir wissen, wie er tickt, wie er drauf ist, also auch der Film, also einfach irgendwie mit diesen Brüchen und dieser Verspieltheit und dieser Selbstironie und das wäre, wenn die das jetzt einfach nochmal machen, das wäre total langweilig. Das würde auch, glaube ich, keiner sehen wollen, weil es halt einfach, aber das ist ja leider bei Superheldenverfilmungen oft so, dass es ja eigentlich der zweite nur ein Aufguss vom ersten ist, dass sie sich wirklich was Neues überlegen müssen, um nochmal so einen Aha-Effekt zu haben. Ist aber das gleiche Problem hat Guardians of the Galaxy auch. Die drehen ja gerade den zweiten Teil. Und da müssen sie auch irgendwas schaffen. Weil ich erinnere mich auch, letztes Jahr im Sommer im Kino saß, also vorletztes Jahr, 2014.
Genau.
Und bei Guardians of the Galaxy, da kam so eine Einladung von Marvel und ich hatte schon wieder so einen Superheldenfilm und da saß ich da drin und es war super. Und so ging es mir bei Deadpool auch ein bisschen, aber beide zweite Teile werden es schwerer haben. Und ich weiß auch nicht. ob das nochmal zündet.
Ja, ich glaube bei Guardians noch eher als bei Deadpool, weil Deadpool halt wirklich so da spielt ja einer mit uns, der spricht ja mit uns, dieses Aha-Erlebnis ist weg, weil nämlich alle wissen beim zweiten Teil, er wird es auch tun. Und deshalb wird es, glaube ich, Deadpool 2 schwieriger haben als Guardians 2.
Aber was auch noch so ein bisschen gut ist am Erfolg von Deadpool, also auch gerade in Amerika, dass der da ja auch eingeschlagen hat wie Bombe, dass jetzt die Studios hoffentlich alle ein bisschen mutiger werden und sagen, es ist nicht schlimm, wenn unser Film ein R-Rating hat, also wenn er einfach ein bisschen brutaler, ein bisschen versauter ist, weil es trotzdem funktioniert, weil dieses Weichgespülte, was der letzte Avengers zum Beispiel hatte, also dieses Disney, das ist ja eigentlich ein Familienunterhaltungsfilm als Superheldenfilm getarnt war, hat dem Ganzen ja so ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen. Luft, nicht
ja,
Lust.
Ja, aber wo man und jetzt auch aufpassen muss, ist, dass die dadurch nicht zu sehr noch in Richtung halt wieder so Superhelden, also aus Superheldenfilmen zu viele, zu viel krassen Humor und unter der Gürtellinie drin haben, weißt du? Weil wenn das passiert, dann werden die Filme auch wieder uninteressant.
Das stimmt, also wird dann irgendwann redundant, aber es kommen ja jetzt irgendwie noch ein paar, also in, was haben wir jetzt? In einem Monat kommt Batman vs. Superman, ein Film, vor dem es mir jetzt schon graut, vor dem ich wirklich Angst habe.
Das ist doch die Fortsetzung von Man of Steel, oder?
Also genau, Zack Snyder mit Henry Cavill und Ben Affleck. Dann kommt Captain America.
Ja.
Was kommt denn noch dieses Jahr? Hier Doctor Strange mit Benedict Cumberbatch. Der, auf den freue ich mich schon wieder ein bisschen, weil es Benedict Cumberbatch ist, aber...
Aber dann kriegen wir ja wirklich mal wieder unsere Gurke des Jahres recht früh im Superhelden-Sektor.
Das kann gut sein.
Ich kann mich noch erinnern, auf Spiel war es auch.
Schauen wir mal und warten wir mal, ab. Man of Steel kommt was in einem Monat, ja?
Nee, also Batman vs. Superman kommt am 24. März, also einen Tag vor dem nächsten Film Blue Moon.
Ja, wird dann wieder knapp.
Das werde ich müssen nicht schaffen wahrscheinlich.
Alle Donnerstagabend ins Kino gehen. Geschlossen.
Ja, und du gehst alle ein oder was?
Nein, das hast du jetzt gesagt.
Okay, ja. Und der Captain America, der ist noch im Moment,
der
ne?
Der kommt im April, glaube ich. Doctor Strange kommt am 27. Oktober. Also ist auch noch eine ganze Ecke hin.
Mit Guardians of the Galaxy?
Die drehen gerade erst. Der kommt 2017, genauso wie Deadpool 2 auch 2017 kommt. Ich überlege jetzt aber gerade, was kommt denn noch an Comic-Verfilmungen dieses Jahr?
Ja, Willi, während Anna überlegt, möchte ich mich jetzt gerne von dir verabschieden, denn die Sendung ist ja auch schon wieder fast rum.
Ja, ich sehe schon.
Krass, wa? Wie die Zeit vergeht.
Ja, aber du hast ja auch nichts anderes mehr gesehen, oder? Hast du gesagt.
Nicht wirklich. Ich hab, weißt du, wenn Studenten frei haben, dann machen sie viel anderes, außer ins Kino gehen.
Schlafen zum Beispiel. Willi, dann bis zum nächsten Mal. 25. März haben wir ausgerechnet. Ist der nächste Film Blue Moon.
Ja, Freitag. Aber gut.
Ja, na und? Doch.
Dann essen wir halt ausnahmsweise mal keinen Fisch.
Nee, doch. Hey, okay. Mal sehen.
Na gut. Gut. Willi, mach's gut.
Ja, danke. Tschüss. Ihr auch. Macht's besser, ne? Und schöne Sendung. Restsendung noch, ne?
Vielen Dank für die verbleibenden 6 Minuten.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Kirat, wo wir dich jetzt schon mal hier haben, wollte ich dich unbedingt noch mal fragen, warst ja so still. Was ist denn dein Favorit so in den letzten 4 Wochen, was Filme angeht?
Hast du mal eine Liste?
Ein Favorit, komm. Ein oder zwei.
Der beste Film der letzten Wochen. Es rattert, man kann es förmlich sehen.
Auf meine Liste.
Oh Gott, wo ist die Liste?
Mustang, Spotlight, sind die vorne mit dabei?
Auf jeden Fall. Mustang auf jeden Fall, den habe ich mir ja gerade vom Kino Blue Moon noch angeschaut. Der ist ja auf jeden Fall ganz weit vorne. Und ich muss auch sagen, mir haben die Hateful Eight sehr gut gefallen.
Da bist du, glaube ich, auch eher alleine.
Ja, auf weiter kann Flur. Ich mir okay. Aber wenn du dich festlegen müsstest, Mustang?
Ja.
Okay.
Mustang.
Warum?
ich konnte mich sehr gut in die Mädels reinversetzen, auch wegen der Aktualität und das Thema sehr gut umgesetzt.
Ich muss sagen, ich bin lange nicht mehr so bewegt aus dem Kino gekommen wie in diesem Film. Vielleicht nochmal, weil er gestern erst gestartet ist. Es geht um 5 türkische Mädchen, die, weil sie mit Jungs gespielt haben am Strand und dabei beobachtet worden sind und der Onkel Angst um die Familienehre hat, werden die weggesperrt im wahrsten Sinne des Wortes und zwangsverheiratet.
Also im Haus eingesperrt.
Im Haus eingesperrt, aber richtig so mit Gitterstäben vor den Fenstern und die dürfen nicht mehr raus und eine nach der anderen soll zwangsverheiratet werden. Und Mustang sind ja eigentlich Wildpferde und genauso sind auch diese Mädchen. Und das ist ein ganz, ganz toller Film, den man wirklich einfach nur empfehlen kann seit gestern im Kino. Reingehen, kann ich nur sagen.
Und er nominiert für ein Auslands-Oscar.
Genau, für Frankreich und es ist eine französisch-türkische Koproduktion. Und hat, glaube ich, nicht so richtig Chancen, weil Son of Saul, ein ungarisches Holocaust-Drama, im Moment in den Wettbüros vorne liegt. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ein Regiedebüt von einer jungen türkisch-französischen Regisseurin. Und wenn die weiter so Filme macht, dann sehen wir die, glaube ich, noch öfter.
Okay, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Kirat, vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast hier im Fräulein Fritz.
Ja, jederzeit wieder.
Ich würde sagen, am 25. März.
Am 25. März senden wir auch wieder von hier aus dem Fräulein Fritz. Das Studio in Kreuzberg direkt über Musik und Frieden, Falkensteinstraße, neben der Baumhausbar. Ihr könnt dann gerne vorbeikommen, wenn ihr es heute nicht geschafft habt. Oder natürlich auch wieder telefonisch teilnehmen. 25. März ist der nächste Film Blue Moon und vielleicht können wir dann ja schon über Batman vs. Superman reden. Außerdem sei die Sendung von Sonntag auf Montag empfohlen.
Oh ja, Chris Kuse und ich werden uns für euch die Nacht um die Ohren schlagen und wir bieten quasi einen Leicester Second Stream an und kommentieren die Oscars live durch von 2 bis 6 auf Fritz und mit Cola, Kaffee und Schokolade haben wir schon beschlossen und Jogginghose und lästern einfach, was das Zeug hält, die Oscars einfach für euch durch.
Vielleicht seid ihr ja auch dann dabei. Um 2 geht's los von Sonntag auf Montag. Ihr habt ja sicherlich euch sowieso den Montag freigenommen, weil es ja Oscar-Nacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Anrufe. Und wir verabschieden uns hier aus dem Fräulein Fritz mit einem Song von The Hateful Eight ebenfalls. Für den Oscar nominiert, zumindest der Song.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone. Gute Nacht.
Fritz. Und das hört man.